Wie war die Frage? Ich habe beschlossen, es so zu machen. Ihr seid ja auch Geräte und die haben das ja jetzt auch aufgenommen. So, also jetzt beginnt der Vortrag, der vierte Vortrag, und dieser Vortrag heißt System der Grundregulation. Und ich freue mich sehr darüber, dass ihr alle da seid, denn dies ist ohne jede Frage der wichtigste Vortrag. Es ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Azidosekur. Nicht der Vortrag da selbst natürlich, das wisst ihr selber schon, aber das, um was es geht. Also was machen wir hier eigentlich? Wir arbeiten im System der Grundregulation. Alles, was wir hier tun, ist ja im Bindegewebe, und unser Bindegewebe ist viel mehr als das, was es vom Begriff her zunächst einmal sagt, einfach nur ein Gewebe, was alles verbindet. Nein, es ist der Ort, an dem eigentlich letztendlich sämtliche Regulationsvorgänge in unserem Stoffwechsel stattfinden. Ich hatte es an anderer Stelle bereits gesagt, wir haben ziemlich viele Körperzellen. Wir haben rund 10 Millionen Körperzellen im Körper. Wir haben rund 65 Billionen Körperzellen im Organismus, in einem erwachsenen Organismus, 65 Billionen, eine Zahl, mit der wir heutzutage mit Leichtigkeit umgehen, bereitet uns keinerlei Probleme mehr. Das machen, nehmen wir mal einfach per Telefonanruf bei der Bank als Schulden auf, ohne uns Gedanken zu machen, ob wir das jemals wieder bezahlen können. Und das ist das Erste. Und das Zweite eben, ihr wisst es auch, eben rund 10 Millionen Zellteilungen pro Sekunde. Also während ich einen solchen Satz gesagt habe, hat jeder von uns rund 10 Millionen Zellen erneuert im eigenen Organismus. Dafür bedarf es natürlich eines unglaublich komplexen Informationsaustausches, einer Regulation innerhalb der Zellen. Und dazu bedarf es eben auch Medien, man sagt heute so modern, dann eben Breitbandverbindungen, ja, die jetzt also auch im ländlichen Bereich endlich eingerichtet werden sollen. Breitbandverbindungen, also schneller Informationsaustausch nach dem Motto, Zelle A soll auch von Zelle B Bescheid wissen und die Zellen sollen auch von entfernten Zellen Bescheid wissen, was sich denn überhaupt gehört, was jetzt für eine Art von Zellregeneration, Erneuerung, auch Erholung und Ähnliches überhaupt gerade im Moment dran ist. Und dieses alles geschieht letztendlich eben über unser Bindegewebe, das Bindegewebe, welches unseren Körper komplett durchzieht. Und das Drama der modernen Zeit besteht darin, dass wir eben munter damit beschäftigt sind, unser Bindegewebe ständig zu verschmutzen und zu übersäuern. Das heißt damit eigentlich im Grunde genommen unser zentrales Informations- und auch Informationsweiterleitungssystem permanent zu trüben. Das ist so ungefähr wie der Mensch, der seine Brille vergessen hat zu putzen. Und so, die Brille ist inzwischen so schmutzig geworden, dass er es schon nicht mal mehr merkt, weil er eben immer nur durch die Brille guckt. Muss man sich vielleicht mal eine Taucherbrille vorstellen oder Ähnliches. Und gar nicht merkt, dass die Trübheit der Welt in Wirklichkeit von seiner Brille kommt und nicht von der Welt da selbst. Und das mit der Brille passt insofern, weil ja diese Trübung sozusagen nicht vor unseren Augen auf den Gläsern stattfindet, die wir ja leicht putzen können mit Wasser und einem Tuch, sondern in unserem Inneren, sodass sich natürlich diese Trübung auch als immer überzeugender darstellt. Man glaubt immer mehr an die Schlechtigkeit und Trübheit der Welt, weil sie sich ja sozusagen permanent über sämtliche Wahrnehmungsorgane sinnlich so darstellt. Alle sind gemein zu mir, alles ist furchtbar und es wird immer schlimmer und es taugt alles nichts mehr, es hat alles gar keinen Sinn. Am besten hört man sowieso mit allem auf und eigentlich bräuchte es noch eine große Bombe, die mit allem Schluss macht und dann haben wir alle unsere Ruhe. Jetzt mal so ganz so, bomm, ganz aufs Extreme gesagt. Ne? Und wenn man dann eben sich anfängt zu reinigen und die Wahrnehmung der Welt wird wieder schöner, dann merkt man, Mensch, mit wie vielen netten Menschen bin ich doch eigentlich umgeben? Und dieser Herbst, wie schön ist der eigentlich mit seinen Farben? Und dieses Wetter und diese Luft und diese Genüsse überall, die mich umgeben, das Leben ist viel zu schön, als dass man da eine Bombe reinschmeißen sollte. Eigentlich sollte ich viel mehr dankbar sein, oder ich kann dankbar sein dafür, dass ich überhaupt die Gnade habe, das wahrzunehmen. Das nennen wir ab und zu ganz gerne den Vorhang-auf-Effekt. Vorhang-auf-Effekt, als ob die Vorhänge alle zugezogen sind und das schon über Jahre. Und jetzt kommt mal jemand auf die Idee, die Vorhänge aufzuziehen, erstmal nur einen kleinen Spalt und später mehr. Und man stellt doch fest, Donnerwetter, die Welt ist doch viel größer, als ich sie in meinem inneren Schneckenhäuschen mittlerweile wahrgenommen habe. Und das, was ich hier beschreibe, das merkt ihr sehr schnell, schon an den Worten, die ich benutze, bezieht sich nicht nur auf körperliche Beschwerden, sondern das bezieht sich natürlich auch auf geistige, mentale, emotionale, ist egal, wie man es jetzt sagen will, ich kann auch sagen, seelische Leiden, die man hat und die wir letztendlich ja jeder mit sich herumträgt. Das Leben ist nun mal voller Aufgaben. Aber das eine ist die Aufgabenstellung und das andere ist die Art und Weise, wie wir diese Aufgaben angehen und wie wir da rangehen. Und da möchten wir euch einfach allen gemeinsam Mut machen, an die Aufgaben, die das Leben nun mal so für uns stellt und für uns bereithält, weil es nun mal Sinn und Zweck des Lebens ist, wahrscheinlich solche Aufgaben zu lösen, dass wir eben da einfach dank der Reinigung des Bindegewebes und dank einer Verbesserung der Grundregulation einfach auch leichter an die Lösung dieser Aufgaben herangehen. Genau das ist es, was ich euch jetzt nach und nach darstellen möchte. Ich war mal in einer Fortbildung drin, da ging es nur ausschließlich um das System der Grundregulation. Und der Arzt, der diese Fortbildung machte, der fragte mit donnernder Stimme ins Publikum hinein, es waren alles Ärzte und Heilpraktiker, die im Publikum saßen, sagte, wer von Ihnen kennt sich mit dem System der Grundregulation aus? Na, wir waren ja alle da, um es von ihm zu lernen. Also wer von Ihnen kennt sich damit aus? Wer arbeitet damit? Ne? Und kaum eine Hand ging hoch. Und dann sagte er, wer sich im System der Grundregulation nicht auskennt, kann seine Praxis gleich schließen, hat überhaupt keinen Sinn weiterzumachen. Er sagte so nach dem Motto, das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn man sich in dieser Basis nicht auskennt, hat alles andere keinen Sinn. Und ich will euch an einem winzig kleinen Beispiel erklären, warum das von so großer Bedeutung war. Es gibt nämlich den anderen Arzt, Dr. Pischinger, der hat das sogenannte Stichphänomen beobachtet. Stichphänomen heißt natürlich nicht, dass wenn man einem Menschen ein Messer in die Brust rammt, dass man dann ein Phänomen beobachtet. Das ist nicht damit gemeint. Sondern Stichphänomen ist gemeint, dass wenn man eine mikroskopisch kleine Akupunkturnadel an irgendeiner beliebigen Stelle im Organismus in die Haut reinmacht und sei es auch nur 1 oder 2 Millimeter tief, dass dieser kleine Stich, dieser klitzekleine Reiz, im messbaren, im elektrisch messbaren Bereich ein Phänomen über den gesamten Organismus ausübt. Ein Phänomen, was sich überall messen lässt, egal jetzt ob im Guten oder Schlechten. Er will damit einfach nur sagen, selbst der kleinste Reiz hat einen Effekt aufs Ganze. Es geht ja nur darum, wie denn letztendlich dieser Reiz weitergetragen werden kann. Und das nennt man heute das Stichphänomen, was sich ebenfalls eben hier im Bereich der Grundregulation beobachten lässt. Ich will euch das mit einem noch einfacheren Beispiel klar machen, weil das war jetzt medizinisch. Jeder von euch hat schon mal als kleiner Junge oder kleines Mädchen oder vielleicht auch jetzt gerade gestern oder vorgestern einen Stein genommen und ins Wasser geworfen. Stellen wir uns vor, der See wäre spiegelglatt und wir nehmen ein winzig kleines Steinchen, werfen das irgendwo hinein. Was können wir beobachten? Ich brauche es gar nicht zu sagen, weil wir es alle wissen. Und es breitet sich bis zum Ufer aus, oder zumindest sehr, sehr weit. Ein winzig, winzig kleiner Reiz mit einer enormen Wirkung. Das macht Kindern so viel Freude, dass es nicht lange dauert, bis der nächste Stein reinfällt, um eben genau dieses, nach Pischinger, Stichphänomen zu beobachten. Und jetzt stellen wir uns aber mal vor, der See wäre eben nicht mit glattem Wasser, also es wäre kein Wasser, sondern er wäre gefroren. Und wir schmeißen jetzt einen Stein auf den gefrorenen See. Naja, was werden wir beobachten? Das macht Klack und da liegt der Stein. Das war's. Aber keinerlei Wellenbewegung. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Das ist das, was in uns passiert. Ich werde euch das anhand der Folien nach und nach zeigen, wie bei zunehmender Übersäuerung und Überladung des Gewebes das Gewebe selber immer mehr in einen Gefrierzustand übergeht. Man spricht in der Medizin tatsächlich beim Bindegewebe, also dem, was jetzt auf den Folien kommt, spricht man auch vom Gelzustand und vom Sohlzustand. Der Sohlzustand ist der gelöste Zustand. Die Lösung, die Sohle, das Gelöste, das Aufgelöste ist der Sohlzustand. Und die Sohle ist das, der Zustand, in dem sich unser Bindegewebe befinden sollte, bei 37 Grad Körpertemperatur, das gehört sich doch eigentlich so. Aber wenn eben das Gewebe immer mehr beladen und überladen ist, kommt es gewissermaßen in so einer Art halbgefrorenen Zustand, tatsächlich sogar, auch bei 37 Grad Körpertemperatur immer noch, und das nennt man eben den Gelzustand. Gel, das hat was mit klebrig zu tun, Gelee, ne? Das ist fest geworden. Darf man sich vorstellen, wie auch das Apfelgelee oder ähnliches. Das heißt, das Gewebe wird fester und derber. Und ihr seid mittlerweile alle schon Fachleute, was die Massage betrifft. Das heißt, ihr habt schon jeder andere Menschen auch massiert. Ihr habt Gewebe bereits angefasst, 2-mal schon mindestens. Und habt gesehen, wie Gewebe sich unterschiedlich anfühlen können. Ihr solltet ruhig die Gelegenheit auch mal nutzen, wenn man möchte, mal vielleicht auch mal ein anderes Gewebe anzufassen, wenn man die Gelegenheit dazu kriegt. Also wenn man als Ehepaar vielleicht immer dann dasselbe Gewebe zu fassen kriegt, dann denkt man nach einer Weile, die ganze Welt fühlt sich so an wie die eigene Frau oder wie der eigene Mann. Aber obwohl man schon mal irgendwo in der Zeitung gelesen hat, dass die Menschen unterschiedlich sind. Und das ist natürlich bei den Bindegeweben auch so. Und Bindegewebe können eben ganz weich und durchlässig sein. Und Bindegewebe können ganz hart und fest sein, hart wie eine Tischplatte, wie eine Holzplatte. Sie können eben sozusagen sich im Sohlzustand oder im Gelzustand befinden. Die Übersäuerung kann sich oberflächlich im Bindegewebe befinden, aber sie kann auch ganz tief sein, in tiefen Schichten, die tiefe, tiefsteckende, latente Azidose. Aber das sind dann andere Themen, das sind schon Spezialthemen dann wieder, auf die wir, wie gesagt, jetzt auch zu sprechen kommen. Hier sehen wir nochmal als Wiederholung gewissermaßen das Thema Säure-Basen-Haushalt mit den Wasserstoff-Ionen, die ich schon angesprochen hatte. Das soll jetzt einfach nur nochmal dazu dienen, dass man sich diese Begriffe nochmal deutlich machen könnte. Mit dem pH-Wert 7 hätten wir hier neutral. Da sind die Wasserstoff-Ionen gepuffert, sind im Ausgleich. Mit dem sauren Wert geht es hier runter bis auf den pH-Wert 1, ganz sauer, extrem sauer. Manche Tabellen gehen sogar bis zum pH-Wert 0. Und auf der anderen Seite hat, das wisst ihr alles schon, alkalisch oder basisch eben der pH-Wert 14. Ich hatte es auch schon erwähnt, dass Blut sich ebenfalls im basischen Milieu befindet, Fruchtwasser auch im basischen Milieu. Also daran erkennen wir nochmal schnell eben, dass eben das Leben an und für sich, also in uns selber, unser Blut und auch das Fruchtwasser und auch viele andere Dinge, dann sich eben im basischen Milieu befinden. Die Kohlensäure im sauren Bereich, das heißt also, wenn wir Kohlensäure ins Wasser reindrücken, machen wir das Wasser damit saurer. Und von daher empfehlen wir grundsätzlich, dass man, vielleicht jetzt außer einer Ausnahme mal, dass man prinzipiell also eher kein kohlensäurehaltiges Wasser trinkt. Ich will jetzt nicht zu sehr auf das Wort, auf die Kohlensäure eingehen, nur ganz kurz. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Menschen, die Kohlensäure, also Bitzelwasser, sage ich einfach mal, lieben, weil Bitzelwasser, du schüttelst den Kopf, du liebst es also nicht. Bitzelwasser hat den Effekt, dass die Kohlensäure aufgrund ihrer Säure eben die Geschmacksrezeptoren lähmt. Und die Lähmung der Geschmacksrezeptoren lässt dann nur noch die Wahrnehmung von Flüssigkeit zu. Also da ist Wasser und es bitzelt eben, ne? Durch die Kohlensäure sprudelt. Ne? Und deswegen haben wir dann bei kohlensäurehaltigem Wasser immer so ein Gefühl wie, oh ja toll, das Wasser klasse, erfrischend und so. Wenn wir aber wissen wollen, wie das Wasser wirklich schmeckt, dann schütteln wir die Kohlensäure ordentlich raus. Und wenn die raus ist, dann kriegen wir mit, dass die dass das Wasser oftmals schrecklich schmeckt. Also das heißt, mit schlechtestem Wasser kann man mit Kohlensäure, mit Hilfe von Kohlensäure, nämlich ganz ausgezeichnet machen. Und deswegen, und letztendlich nimmt man aber in Kauf, dass die Zunge und auch der Magen damit gelähmt wird und dass die sozusagen gar nicht richtig vermelden kann, wie das Wasser wirklich schmeckt. Dieses Wasser aus der Umkehrosmoseanlage hat den Nachteil, dass man auf das Geschmackserlebnis Wasser sensibler wird, mit der Folge, dass man mäkeliger wird, wenn man irgendwo anders mal Wasser trinkt, im Urlaub oder wenn man unterwegs ist oder auch wenn man sich Wasser kauft. Davor muss ich warnen, also weil ich jetzt schon mehrfach angesprochen worden bin, ich würde mir gerne so eine Anlage kaufen und so. Ich sage euch, das Leben wird dadurch schwieriger, weil man fängt an, Wasser mitzuschleppen, wo man hinfährt im Auto und so. Wir haben immer eine Wasserkiste mit dabei. Besser man bleibt bei dem getrübten Geschmack und merkt nicht, wie die Welt um sich herum schmeckt, als dass man sich mit solchen gesunden Sachen das Leben unnötig schwerer macht. Es ist doch fürchterlich, oder? Naja, also wie funktioniert der Vorgang der Schlackenbildung überhaupt? Wir können hier sehen, dass die Mineralstoffe und die Säure, oder anders, wir fangen ja an, Säuren und auch Umweltgifte aller Art sind in sich natürlich so hochproblematisch für den Körper, dass der Organismus etwas Ähnliches machen muss wie mit den Ablagerungen im Darm. Das heißt, sie müssen gebunden werden. Unser Körper kann natürlich nicht sich erlauben, dass Säuren frei fluktuierend einfach im Organismus herumschweben. Das würde ja zu Verätzungen an den mikroskopischen Strukturen überall führen. Und das führt dann dazu, dass Mineralstoffe dort herangebunden werden und dann entstehen daraus eben sogenannte Neutralsalze. In dieser Salzform ist dann letztendlich dann die Säure gebunden, auch an Fett und an Wasser. Und wenn wir jetzt so etwas machen in dieser Kur, dass wir diese Vergiftung und die auch, also nochmal kurz zu dem Begriff Gift hier, ja. Gifte sind nicht nur Umweltgifte, sondern Gifte sind auch Dinge, die wir freiwillig zu uns nehmen. Also über die bereits erwähnte Zahnpasta oder über die Ernährung, weil dort irgendwie Chemikalien drin sind, Konservierungsstoffe und wie sie alle heißen. Aber Gifte sind auch Medikamente. Aus der Leber sind ganz viele Medikamente Gift, weil die Leber versucht, das ja alles zu entgiften und wenn sie das nicht schnell genug schafft, dann wird es eben im Bindegewebe zwischengelagert. Das heißt also, mit Giften dürfen wir nicht immer nur die bösen Politiker, die alles verbrechen und die böse Industrie, die uns das Leben so schwer macht, verstehen, sondern auch die Dinge, für die wir sogar Geld bezahlen, die wir freiwillig in uns aufnehmen. Diese Dinge sind, wie gesagt, dann in Form von Neutralsalzen in unserem Organismus gebunden. Und auf der umgekehrten Seite machen wir dann hier in der Kur so etwas Gefährliches wie die Lösung dieser Schlacken und die Lösung dieser Säuren und auch Gifte. Das heißt, wir lösen das dann hier auseinander. Wir haben dann hier Fett und Wasser wieder, die freigemacht werden. Und jetzt haben wir den energetisch verbrauchten Mineralstoff, der uns nicht mehr viel nützt, der also ausgeschieden werden muss. Und die Gifte und die Säuren, die jetzt erneut durch den Organismus hindurch zirkulieren. Und erneut durch den Organismus zirkulieren, das ist nett von dir, bedeutet, dass jetzt wir dafür sorgen müssen, dass es so schnell wie möglich den Körper auch verlässt. Und zum Teil dürfen wir die Heilkrisen so auch verstehen. Wir dürfen sie so verstehen, dass eben der Körper jetzt sehen muss, wie er damit fertig wird und dass er das eigentlich, und deswegen bitte auch nicht stehen bleiben. Ich mache an dieser Stelle gleich mal einen kleinen Einschub. Ein häufiger Fehler, der immer wieder von Kollegen gemacht wird, ist der, dass sie Menschen durchaus auf die richtige Schiene setzen, in Richtung Entgiftung, Reinigung und Entsäuerung. Und dann meldet sich derjenige und sagt, ach, mir geht's aber so schlecht. Ich habe Kopfschmerzen gekriegt, meinetwegen, oder andere Dinge, ja. Und dann sagt der Therapeut oder die Therapeutin, sagt er, oh je, das habe ich aber nicht gewollt. Und dann unter diesen Umständen, und dann rudert man zurück. Und durch das Zurückrudern bringt man sozusagen den alten, stabilen, aber schlechten Zustand, stellt man dann wieder her. Und ich würde mal sagen, es braucht dann vielleicht ein bisschen Fingergespitzengefühl, auch Erfahrung, aber auch einen gewissen Mut dazu, um weiterzumachen. Und das ist der Grund, warum wir das mit den Heilkrisen immer wieder so stark vermitteln. Und das ist auch der Grund, warum wir immer wieder auch den Patienten in der Praxis sagen, Achtung, nach ungefähr 10 Tagen haben Sie schlechte Laune. Wenn Sie jetzt damit anfangen, Sie werden hier massiert, Sie verändern Ihre Ernährung, Sie gehen nach Hause, Sie machen Ihr normales Leben weiter, nach 10 Tagen, spätestens nach 12 Tagen haben Sie schlechte Laune. Bitte tragen Sie sich das in Ihren Kalender ein. Bitte sagen Sie es Ihrem Ehepartner oder dem Menschen, mit dem Sie im Haushalt zusammen wohnen. Mit den Arbeitskollegen ist man ja nett irgendwie, ne? Oder je nachdem, wie man sich halt kennt, ne? Aber die zu Hause, die kriegen alles ab. Vor allen Dingen den Menschen, den man irgendwann mal aus Liebe geheiratet hat. Der kriegt am meisten ab. Der ist der Waschlappen für alles, ja? Und deswegen gerade dort vorher Bescheid sagen, Achtung, in 10 bis 12 Tagen habe ich schlechte Laune. Ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen. Ihr braucht das hier in der Kur nicht zu machen. Die Kur ist ja absichtlich 14 Tage lang. So, dass ich das so lang jetzt schon... Amen. Pauschal für euch alle erledigt habe, ja? Om. Ja? Das ist sozusagen hiermit schon abgegolten. Und wir dürfen dann ruhig mal so oder so sein. Und einige sind ja auch schon so. Oder auch so. Nicht wahr? Weil es hier auch teilweise schneller geht, nicht wahr? Genau, einige müssen wir uns auch beeilen, weil die früher abfahren und so. Das ist auch wichtig, dass wir dann sozusagen schneller wieder im grünen Bereich sind und so. Also, na, aber das seid ihr auch, da seid ihr links aus dem Schneider. Also von daher eben, dass man das weiß, wenn man das anderen zu Hause sagt, weil man jetzt begeistert ist und sagt, das ist ja vor allem das Schönste immer dabei, man macht eine Kur und ruft zu Hause an und sagt, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen und weil ich das jetzt weiß, musst du das machen. Ja, ich sehe ja schon die SMS hier durch die Luft fliegen, ja, wo drin steht, jetzt du musst jetzt das verändern und das musst du anders machen und überhaupt und ich sage dir jetzt, wo es lang geht und die da zu Hause zeigen sich einen Piepvogel. Und vielleicht machen die das sogar, weil sie euch so sehr lieben, dass sie tatsächlich alles befolgen. Und dann kommt ihr nach Hause und dann habt ihr erstmal die schönste Heilkrise, die euch da mäkelnd gegenüber sitzt und sagt, was hast du mir denn da eigentlich angetan? Ein Ehemann beklagte sich mal bei uns darüber und sagte, immer wenn meine Frau irgendein Gesundheitsseminar besucht, ist der Kühlschrank hinterher leerer. So kann es auch gehen. Deswegen haben wir beschlossen, Luise und ich, wir machen alle diese Dinge gemeinsam. Na, dann weiß man wenigstens, wovon der andere redet. Ich sage, ihr habt keinen Kühlschrank. Wir haben Kühlschrank, aber das ist tatsächlich mittlerweile im Grunde genommen, außer dass unser Zellagon dort drin steht, ist es ein reiner Gemüse-Frischhalte-Kühlschrank geworden mittlerweile. Was anderes außer Gemüse liegt überhaupt nicht mehr drin. Im Butter natürlich auch, ja sicher, das ja. Aber es ist sozusagen nicht der klassische Kühlschrank, wo man die Klassiker sozusagen drin kühlt. Und der Vorteil ist natürlich, dass das Gemüse länger frisch bleibt. Ne? Das ist sozusagen, genau, wenn Gäste kommen oder sowas. Hier sehen wir auf der nächsten Folie eine schöne, einfache Darstellung von unseren Körperzellen, die ich jetzt schon an verschiedenen Stellen beschrieben habe. Und ich finde bis heute immer noch, dass diese Zeichnung hier die übersichtlichste, beste ist, die also schnell klar macht, worum es geht. Wir sehen hier also Körperzellen, von denen wir etliche Billionen haben. Wir sehen hier eins von diesen mikroskopisch kleinen Blutgefäßen, die ich schon beim Darm beschrieben habe, die ja unsere Körperzellen mit Nährstoffen versorgen, aber schließlich dann eben auch auf der anderen Seite alle Abfallstoffe wieder entsorgen. So wie jeder Haushalt ja sich versorgt mit Nährstoffen und mit allem, was wir so brauchen, Wasser und Gebrauchsgegenstände, so entsorgen wir uns ja alle mal wieder über die Mülleimer und so, dass wir auch wieder loswerden, was wir dann eben nicht verbraucht haben. Und das macht letztendlich auch jeder kleine und kleinste Organismus oder kleinste biologische Einheit, muss man sagen, in uns drin. Das sind die Körperzellen, die dann unter anderem eben auch den Sauerstoff aufnehmen und das Kohlendioxid wieder abgeben, die auch den Zucker aufnehmen, zum Beispiel zur Verbrennung und alle diese Dinge und die Eiweiße natürlich, die Fette, von denen ich schon gesprochen habe und die Kohlenhydrate, die Zucker also. Überhaupt nebenbei möchte ich das gerne an der Stelle nochmal kurz erwähnen. Wir sehen hier eine Zelle, eine Standardzelle, wie sie in unserem Körper in vielfältigster Form vorkommen, langgestreckt und rund und eckig und quadratisch und rechteckig und so. Und teilweise sehen sie aus wie Gespenster und so. Aber das spielt dabei keine Rolle. Allen Zellen gemeinsam ist, dass sie eine fettige Membran haben. Sie haben alle, jede Zelle hat eine Oberfläche, so wie jeder Fußball auch eine Oberfläche hat. Und diesen Zellen gemeinsam ist, dass sie eine fettige Membran haben. Das sind Lipide. Die sind ganz dicht an dicht gereiht. Und sozusagen dadurch, dass sie sozusagen ganz dicht nebeneinander schließen, bilden sie alle gemeinsam diese Membran. Genau genommen ist es eine Doppellipidmembran. Diese Doppellipidmembran braucht es deswegen, weil einerseits soll die Zelle dicht sein, so wie ein Fußball, andererseits soll sie aber natürlich permanent auch in der Lage sein, Stoffe aufzunehmen und abzugeben, weil die Zelle soll ja auch Aufgaben erfüllen und in die Zelle sollen ja auch Hormone reinkommen und die Zelle soll ja auch was abgeben können, was sie produziert hat zum Beispiel. Deswegen braucht es diese halbdurchlässige Membran, diese Doppellipidmembran. Diese Lipide dürfen wir uns ohne jede Fantasie als die höchstwertigen Fette vorstellen, die wir im Körper überhaupt haben. Höherwertige haben wir sozusagen beinahe nirgendwo mehr anzutreffen im Organismus. Und wenn es zu 10 Millionen Zellteilungen pro Sekunde kommt, heißt das, dass auch natürlich automatisch rund 10 Millionen Zellmembranen pro Sekunde mit erneuert werden müssen. Ich glaube, es braucht nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Das heißt, unser Körper, ich habe über das Fett schon mal gesprochen, braucht hoch- und höchstwertige Fette unbedingt für seine Regeneration. Wenn wir dem Organismus keine hoch- und höchstwertigen Fette anbieten, dann hat das zur Folge, dass er eben auf die minderwertigeren Fette zurückgreift, in dem verzweifelten Versuch, mühsamen Versuch, diese umzuwandeln. Die Butter enthält hochwertige Fette, sie enthält einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, aber auch gesättigte Fettsäuren. In den Ölen, die Fette, speziell Leinöl und die ganz hochwertigen Öle, aber auch das Olivenöl mit seinem Vitamingehalt, haben wir es eben mit sehr hochwertigen Ölen oder Fetten, wenn man so will, zu tun, die für die Erneuerung unserer Zellmembranen viel wertvoller ist, viel schneller und leichter verfügbar als eben alles andere. Wenn wir unser Auto betanken, dann betanken wir es ja auch mit dem richtigen Treibstoff. Also wenn wir ein Auto haben, was mit Benzin fährt, dann holen wir uns ja kein Rohöl, was wir mühsam zu Hause erst zu Benzin raffinieren. Das könnte man rein theoretisch natürlich machen, aber es würde einen gigantischen Aufwand bedeuten, wir machen uns die Sache leichter. Als Menschen tun wir es aber oftmals so, dass wir also sozusagen, obwohl unser Körper eigentlich Superbenzin braucht, also hochwertige Öle, kaufen wir stattdessen sehr minderwertige Öle, also Rohöl sozusagen, und unser Organismus muss unter enormem Aufwand und unter Produktion, Abfallproduktion von Ketonkörpern, also Azidose wieder, Übersäuerung, muss er dann eben hochwertige Fette daraus machen. Und da ich jetzt ein paar Mal gefragt worden bin nach den Zahlen, wollte ich das nochmal kurz sagen. Also der Verbrauch in dieser Kur an Öl ist pro Person 1 Liter. In 14 Tagen verbraucht jede einzelne Person hier in dieser Kur ziemlich exakt 1 Liter gutes Speiseöl, da ist die Butter nicht mitgerechnet, gutes Speiseöl. Und das wiederum entspricht dem, und das kommt einem vielleicht entweder normal oder viel vor, das weiß ich jetzt, wie es euch geht. Bei uns auf den Haushalt bezogen ist 1 Liter eine Zahl, die mich überhaupt nicht erschreckt, sondern ich würde sagen, also ich glaube, wir zu Hause verbrauchen eher mehr sogar, wenn ich sehe, wie oft ich die 3-Liter-Kannen immer wieder nachkippe. Aber also wir baden richtig da drin, also innerlich baden wir richtig da drin. Aber der Durchschnittsdeutsche verbraucht eben rund 1 Liter Speiseöl pro Jahr. Und diese Zahl kommt uns möglicherweise sehr gering vor. Das sind rund 100 Milliliter pro Monat, ne? Und schnell wird uns klar, wenn wir uns überlegen, was es bedeutet, Rohöl zu tanken in den Organismus und erstmal daraus eben hochwertige Öle für die Zellmembran und viele andere Systeme zu raffinieren, was es für einen gigantischen Aufwand bedeutet, also wirklich Aufwand im energetischen Sinne und eben, wie gesagt, auch Ketonkörper. Ich nannte sie eben schon Keton, das hat was mit dem Wort Aceton, Acidus, Säure zu tun, also Ketonkörper sind sauer und das sind wieder Abfallprodukte, die wieder ausgeschieden werden müssen und wieder Energie verbrauchen bei der Ausscheidung. Das ist so ein kleines bisschen das, was diese Folie indirekt vorhin auch mit gezeigt hat. Jetzt komme ich zurück zu meinen Zellen hier. Die Zellen, die eben versorgt und auch entsorgt werden, die Zellen, die eben unter anderem auch hochwertige Fette brauchen, so kam ich eben gerade darauf. Dann sehen wir hier auf den nächsten beiden Abbildungen die Körperzellen, jetzt bist du wieder dran, die Körperzellen, die, ich kann das eigentlich auch anders machen, weißt du was? Lass mal los, dann kannst du mich weiter schreiben. Was hältst du davon? Gefällt dir das auch?
Ich habe ja schon alles schon mal geschrieben.
Achso, ja, um Gottes Willen, ja, dann ändern wir das gleich wieder. Also, dann kannst du dich doch hier hinstellen. Einfach ablesen. Ich möchte auch mal zuhören, ich möchte auch mal so einen Vortrag hören. Also, was sehen wir hier? Wir sehen wieder die Körperzellen, aber aufgrund der zunehmenden Übersäuerung und wie man früher sagte, auch Verschlackung oder auch Vergiftung, wie wir es auf der anderen Folie gesehen haben, werden die Transitwege eben zu den Zellen hin immer problematischer und auch die Entsorgung der Zellen wird immer schwieriger. Wir sehen, umso mehr das Gewebe vermüllt ist, desto weniger bekommen die Zellen eben ihre dringend notwendigen Nährstoffe. Wir haben hier wieder das bereits genannte biblische Wort, nämlich das Verhungern an vollen Fleischtöpfen, obwohl eigentlich genügend Nahrung angeboten wird und in aller Hülle und Fülle und allen Formen, bekommen die Zellen davon wenig ab. Sie bekommen auch zu wenig Sauerstoff, sie bekommen zu wenig Glukose. Mit der Folge, dass die Zellen jetzt auf einen Notstoffwechsel umsteigen. Dieser Notstoffwechsel heißt Milchsäure und Energiegewinnung durch Milchsäureproduktion. Energiegewinnung durch Milchsäureproduktion bedeutet, dass die Zellen jetzt ihrerseits selbst anfangen, in ihrer Not Säure herzustellen und diese Säure übersäuert das Gewebe jetzt noch zunehmend. Das heißt also, ab einem gewissen Punkt des Dramas in diesem Kapitel hier haben wir es sozusagen mit einer sich selbst beschleunigenden Azidose zu tun, aus der es dann immer schwerer ist, herauszukommen. Nachher bekommen diese Dinge dann diverse Namen in unserer Medizin. Kaum ein Mediziner nennt es dann, naja, sie haben eine Übersäuerung, sondern dann heißt es eben meinetwegen Arthritis, Arthrose oder Rheuma oder Fibromyalgie oder Karpaltunnelsyndrom oder eben Migräne oder Hü oder Hot oder Krebs oder Infarkt oder so.
Muskelkater.
Muskelkater, genau, als frühe Form. Muskelkater, sehr schönes Beispiel, weil der Muskelkater stellt sich ja gerade dadurch, der entsteht ja gerade dadurch, dass die Muskulatur nach starker Anstrengung nicht schnell genug genügend Sauerstoff zur Verfügung steht, mit der Folge, dass der Muskel eben in einen Notstoffwechsel ausweicht. Und dieser Notstoffwechsel besteht darin, dass er eben schnell aus Milchsäure, mithilfe von Milchsäurevergärung, dann eben Energie gewinnt in der Not. Das ist übrigens interessant, weil diese Art der Energiegewinnung mit Milchsäure ist eine extrem archetypische Form der Energiegewinnung. Das haben wir alles vor mehreren Milliarden Jahren schon mal gehabt, als es auf dieser Erde noch keinen Sauerstoff gab. Ohne Sauerstoff, ihr erinnert euch sicherlich daran, haben wir damals ja alle unsere Energie durch Milch, als Mikrobe, genau, im Urmeer, blub blub, könnt ihr euch noch erinnern, ich habe euch damals zugewunken, haben wir ja damals sozusagen unsere Energie mit Milchsäurevergärung produziert. Und diese Möglichkeit, diesen Vorgang, haben unsere Zellen in ihrem Inneren bis heute nicht vergessen. Das ist eigentlich interessant, ne, was wir da sozusagen an Info noch mit uns, auch an funktionierendem Mechanismus mit uns rumschleppen. Und bei der Muskelkater wird es ganz offensichtlich, weil wir da sozusagen Ursache und Wirkung schnell erkennen können. Aber bei der sonstigen Übersäuerung der übrigen Zellen im Gewebe, der übrigen Gewebearten, der übrigen Organe, können wir das eben so eins zu eins nicht beobachten, weil eben dieser Vorgang, den ich hier darstelle, der braucht viele Jahre. Beim Muskelkater bin ich gerannt und habe 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder 3 Stunden später die Quittung. Und wenn ich die Quittung aber erst Jahre oder sogar Jahrzehnte später kriege, dann sehe ich Ursache und Wirkung nicht mehr. Kann ich nicht verstehen. Und wenn ich dann eben obendrein noch Medikamente kriege, die die Schmerzen mindern sollen, wie zum Beispiel ein Medikament, was sehr säurehaltig ist. Das bekannteste Medikament gegen Schmerzen heißt ja Acetylsalicylsäure, also Aspirin meine ich damit, ASS. Dann wissen wir, erkennen wir sofort eine Säure. Mag im Notfall nötig sein, dass es nicht anders geht, aber auf Dauer hilft es natürlich nicht, weil natürlich eine Säure zu nehmen gegen den Schmerz, der durch Säure entsteht, beißt sich die Katze ja in den Schwanz. Das bedeutet also, wir kommen aus dem Dilemma nicht heraus, sondern wir kommen letztendlich noch tiefer hinein. Und das ist auch der Grund, warum wir bei den Rheumagruppen, die wir früher hatten, eben auch immer uns bemüht haben, letztendlich die Medikamentenlast zu mindern, zu verringern, möglichst bei gleichbleibender Lebensqualität, versteht sich, um auf diese Weise diesen sich selbst verstärkenden Effekt zu durchbrechen. Aber das ist schon wieder ein Spezialthema. Das ist nur ein kleiner Einblick Also das ist, wenn man jetzt das alles im Detail nachvollziehen wollte, dann sieht das so aus. Aber das habe ich eben auf der Zeichnung schon gezeigt. Und das hier ist mal ein kleiner Einblick in die Zellen, die untereinander miteinander kommunizieren. Hier sehen wir nochmal das Bindegewebe, die grünen Dinger. Das sind hier zwei Zellen, diese rosanen mit ihren Zellkernen. Und hier kann man sehen, dass die Zellen auf unterschiedlichste Art und Weise untereinander mit kommunizieren. Hier ist es immer mit Hilfe von Botenstoffen. Aber Zellen kommunizieren nicht nur über Botenstoffe, also Hormone sagen wir dazu, das sind diese lila Kuller hier, miteinander, sondern die kommunizieren eben auch auf elektrischen Wege miteinander, Nervensystem natürlich. Ne? Und? Mit dem Handy sind wir sogar erstaunlich archaisch immer noch und das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann wir das besser machen. Die Zellen können das bereits mit Licht. Also wir verwenden ja sozusagen bezogen aufs Licht immer noch relativ niederfrequente Strahlung. Licht ist höherfrequent. Und wir haben also, die Zellen kommunizieren, wie wir ja durch Albert Popp wissen, über Lichtquanten miteinander, was auch in den Gewebestrukturen, die wir haben, ausgezeichnet funktioniert. Wenn ihr euch jetzt mal diese Bilder von eben nochmal zusammengesetzt vorstellt, also dieses hier und dieses hier, dann seht ihr schnell, dass wenn das Gewebe immer weiter verdreckt und verschlackt, dass dann eben jede Art von Zell-Zell-Kommunikation immer schwieriger und problematischer wird. Und wenn man sich das im normalen Leben nochmal vorstellt, kann man auch sagen, klar, wenn zwischen uns Menschen immer mehr Müll abgelagert ist, im symbolischen wie im wörtlichen Sinne, dann führt es dazu, dass wir uns immer öfter missverstehen, dann führt es zu Streit und zu Kriegen und all solchen Sachen, weil eben sozusagen die Kommunikation nicht mehr funktioniert. Und dann redet man aneinander vorbei oder redet überhaupt nicht mehr miteinander. Und versucht eigentlich immer noch das eigene Terrain irgendwie zu verteidigen, damit man gerade selber noch über die Runden kommt und sieht nicht mehr, worum es bei den anderen geht. Diese Übersäuerung, die ich jetzt hier die ganze Zeit darstelle, sieht man ganz konkret hier auch. Hier haben wir einen Fuß, einen Mittelfuß, die Bänder dort. Hier haben wir die Zehen dann, den Großzeh. Und hier kann man sehen, wie im Großzeh-Grundgelenk tatsächlich richtig die Säurekristalle sich ablagern und eine Entzündung hervorrufen, die es in sich hat. Das nennt man ja dann auch die Gicht, das Ganze. Und diese Gicht findet eben bevorzugt in den Großzeh-Grundgelenken erstmal statt, aber später im ganzen Körper. Und ist tatsächlich der Ausdruck der Kristallisation von Säuren, die als Kristalle dann dort erodierend auf die Gelenke wirken, die Gelenke zerstören und im umliegenden Bereich Schmerzen verursachen. Das heißt, der Gichtanfall ist sozusagen der absolute Klassiker der Übersäuerungskrankheit und an ihm kann man auch sehr schön sehen, wie viele andere Dinge funktionieren. Letztendlich, unterm Strich, muss man sagen, dass jeder Schmerz, aber auch wirklich jeder Schmerz, irgendwie irgendwo immer etwas mit Säuren zu tun hat. Selbst sogar, wenn man sich mit dem Messer einen Finger geschnitten hat, kann man überlegen, hat doch nichts mit Säure zu tun. Doch, dort werden sogar auch aus dem Gewebe, ich verletze mich, und durch die Verletzung laufen ja Zellinhalte und verschiedene Dinge ja auch aus. Es kommt ja einiges durcheinander. Und das hat die Natur extra so eingerichtet, dass diese auslaufenden Inhalte jetzt die Nervenzellen reizen nach dem Motto, Achtung, hier ist eine Verletzung, pass auf. Du darfst hier nicht einfach so weitermachen, du musst das jetzt schützen, Pflaster drauf machen oder Verband oder sowas oder dran lecken, ja. Und so ist das eben hier auch. Das heißt, immer wenn eine Übersäuerung in diesem Stadium angekommen ist, dann kommt Schmerz. Und der Schmerz soll ja vor etwas warnen. Der Schmerz ist ja eigentlich zunächst mal eine sinnvolle Einrichtung in der Natur. Wenn er natürlich dann irgendwann auch zur Sinnlosigkeit mutiert, wenn der Schmerz chronisch wird und immer wieder warnt, 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 ohne dass wir weiterkommen, ohne dass wir etwas unternehmen können. So haben wir also die Gicht hier im Großzeh. Aber die Gicht kann eben auch noch an anderen vielen Stellen im Körper stattfinden. Wir sehen also hier auch nochmal, diese Gelenke sind für die Gicht anfällig, sieht man hier auf diesem Bild, dass eben letztendlich im ganzen Körper die Gicht stattfinden kann, aber die Übersäuerung, Fibromyalgie, Rheuma, sagte ich ja alles bereits, können im ganzen Körper stattfinden. Bei Gicht ist die Harnsäurekonzentration im Blut erhöht, Harnsäure lagert sich in Großzehgelenk ab, es kommt zur Entzündung und hier sehen wir nochmal eine andere Darstellung dann eben von dieser Gicht. Die Gicht nennen wir ja auch im Volksmund das sogenannte Zipperlein. Ich weiß nicht, wie man in der Schweiz dazu sagt, aber in Deutschland nennt man das Zipperlein. Weißt du zufälligerweise, wie man es nennt? Weiß nicht. Oder wie sagt man zur Gicht? Gicht sagt man einfach. Also ein alter Begriff, den wir alle noch kennen. Alle kennen wir noch, oh, mein Zipperlein plagt mich wieder. Ne? Damit ist eigentlich die Gicht gemeint, auch wenn es sozusagen der Begriff mittlerweile auf vieles bezogen ist. Ne? Oh, ja. Aber vom Ursprung her war es das Zipperlein. Und manch einer kennt auch noch vielleicht den Begriff Podagra, ein altes Wort, was heute gar nicht mehr verwendet wird. Und alle diese Dinge, die waren früher den obersten Schichten vorbehalten. Völlerei und Gicht, der Zusammenhang war wohl schon zu jener Zeit bekannt. Denn eben übermäßiger Genuss von tierisch eiweißreichen Produkten und Bewegungsmangel, denn die Jagd machte man ja auch auf hohem Ross, führten dann letztendlich eben schon vor Hunderten von Jahren dazu, dass bestimmte Krankheiten aufgetaucht sind, die man damals als Fürstenkrankheiten oder auch Kaiserkrankheiten bezeichnete. Die Gicht war auch eine solche ausgesprochene Luxuskrankheit, die man eben nur in gutem Hause überhaupt kannte. Heute haben sich die Dinge sehr stark verändert. Heute leben wir alle in dieser Art und Weise, in diesem Luxus in Anführungsstrichen, mit der Folge, dass die entsprechenden Krankheiten eben durch sämtliche Bevölkerungsschichten mittlerweile hindurchgehen. Und man hat erkannt, dass eben, man weiß im Allgemeinen, dass eben Fehlernährung und Krankheiten in einem Zusammenhang miteinander stehen. Selbst die WHO hat das mittlerweile erkannt. Und wenn die das schon erkannt hat, dann soll das eine ganze Menge heißen. Die Weltgesundheitsorganisation meine ich jetzt gerade, ne? WHO. Jetzt schauen wir uns mal in der Tiefe mehr das Bindegewebe und die Systemregulation an. Mache ich mal die Folie wieder etwas tiefer. Wir schauen hier ins Unterhautbindegewebe hinein. Dort also, wo auch die Massage stattfindet. Wir haben es hier oben mit der Haut zu tun. Hier oben sind die Hautschichten, das was ihr auch an meiner Hand jetzt und meinem Arm auch gerade sehen könnt. Aus der Haut heraus kommen die Haare, das könnt ihr hier an meinem Arm auch sehen. Das sind hier diese Haare mit ihren Haarwurzeln. Und unter dieser obersten Hautschicht, die wir hier sehen können, haben wir die ganzen Hautzellen. Diese Hautzellen erneuern sich von unten her von der sogenannten Basalmembran. Diese Membran hier, die wir hier erkennen können, das ist, nennt man bei der Haut, bei der ganzen Haut die Basalmembran. Und dort teilen sich die Hautzellen, wandern langsam nach oben, werden dann immer flacher und immer platter. Und ganz nach oben liegen sie eigentlich so wie Fischschuppen aufeinander und bilden ganz nach oben einen mechanischen Schutz gegen die Reibungskräfte der Außenwelt. Und das ist das, was wir hier oben erkennen können. Das ist eine Schicht toter, verhornter Zellen. Wenn wir uns also in der Welt zeigen, habt ihr schon meinen Teint bewundert? Ich habe nur die teuersten Öle aufgetragen, damit es noch mehr Freude macht. Dann beobachtet ihr in Wirklichkeit einen Massenfriedhof, denn es handelt sich ja um ausschließlich tote Zellen. Wären die weg, dann wäre die Haut ganz schön arg dran, ne? Dann würden wir sagen, oh Gott, deine Haut ist aber hoch entzündet, ja? Im schlimmsten Zustand, müssen wir schützen. Also alle Zellen, die wir mit teuren Ölen, Lotionen und Cremes pflegen und kleben, sind in Wirklichkeit alles tote, abgestorbene Hautzellen, die dazu verurteilt sind, innerhalb der nächsten Tage beim sich hin und her wälzen im Bett oder beim Tragen der Kleidung abgeschubbert zu werden. Und so erneuern wir tatsächlich innerhalb von 30 Tagen unsere Haut. Unsere ganze Haut erneuern wir immer innerhalb von 30 Tagen. Die Zahl 3 kam in dem Zusammenhang schon mal vor, nämlich beim Darm. Vorgestern sagte ich, dass wir unsere ganze Darmschleimhaut, zieht man von der 30 hinten die 0 weg, und dann kommen wir bei der 3 an. Unsere ganze Darmschleimhaut erneuern wir innerhalb von 3 Tagen. Die Haut, diese Haut hier innerhalb von 30 Tagen. Und wenn ihr euch jetzt nochmal die Zotten vom Darm in Erinnerung ruft, dann erkennt ihr natürlich sofort, Donnerwetter, ja Wahnsinn, hier die Darmzotten, die haben wir ja unter der Haut auch. Und siehe da, die Haut und das Unterhautgewebe und die Darmschleimhaut haben tatsächlich sozusagen die gleiche Form eines Aufbaus. Und aus diesem... Toll, ne? Tolles Bild, ja. Und an dieser Stelle male ich daher mit Wonne auch wieder mein Männchen an. Mal sehen, wie es heute wird. Was dann also, das soll hier die Nase sein und der Schädel und das ist der Hals. So. So. Und das hat also mit Anwesenden nichts zu tun. Und rein zufällig, und dann haben wir hier das Verdauungsrohr. Ja? Wie bitte? Ja, mit Sicherheit. Und worauf es ankommt, ist aber weniger auf das zeichnerische Können, sondern mehr auf das Wiedererkennen. Also ihr erkennt euch sozusagen bei aller Miserabilität dieser Zeichnung letztendlich doch irgendwie wieder, weil wesentliche Merkmale da sind. Vor allen Dingen erkennt ihr natürlich das Verdauungsrohr sofort wieder und wisst ja auch, dass es eine enorme Oberfläche hat von, sagen wir mal heute, weil der 22. ist, sagen wir mal 400 Quadratmeter, ja, ungefähr, ist die Oberfläche von ganzem Darmrohr, während die Hautoberfläche vom ganzen Körper beträgt ja ungefähr nur 2 Quadratmeter. Wir haben also ein enormes Augenmerk auf unserer Haut, wo ich schon sagte, da investieren wir auch richtig drin. Während die Darmschleimhaut, das ist unter ferner Liefen, die sieht man ja nicht, ist uns völlig egal. Aber alles, was ich jetzt in schwarz gemalt habe, ist letztendlich, wie man an dieser Folie erkennen konnte, dasselbe Gewebe. Dasselbe Gewebe bedeutet gleichermaßen aufgebaut, unterliegt sozusagen den gleichen Zyklen, dem gleichen Stoffwechsel. Und deswegen heißt das auch, wenn der Darm immer gesünder wird, dann wird auch die Haut immer schöner dabei. Die Haut regeneriert sich über den Darm. Das haben wir also viele Male beobachtet bei Menschen, die eben unzufrieden waren mit ihrer Haut, dass unterm Strich in Wirklichkeit eben die Heilung des Darmes eben dazu beiträgt, dass die Haut auch wieder schöner wird. Übrigens nebenbei gesagt, nicht nur die Haut, sondern auch die Haare. Also wenn man Schwierigkeiten hat mit den Haaren, so im Sinne von, dass sie fettig sind oder schlecht anliegen oder so Geschichten, dann spielt es dort auch eine große Rolle. Nebenbei gesagt, das verführt mich dazu, gleich noch ein paar Worte zu den Haaren zu sagen, denn davon habe ich ja weniger. Es ist so, dass bei den Männern eben gerne, es fällt uns ja allen auf in unserer Gesellschaft, bei den Männern eben gerne die Haare verschwinden, wo wir davon ausgehen müssen, dass eben die Haare ohne Frage, übrigens mittlerweile zunehmend leider auch bei Frauen, nicht mehr nur bei Männern, aber die Frauen kommen dort, ich sage euch gleich warum, hinterher, weil sie einen anderen Weg gehen, einen anderen Stoffwechselweg. Männer schicken relativ viel Energie nach oben, sie denken fürchterlich viel, denken viel zu viel und dabei verbrauchen sie hier oben sehr viel Energie, Sauerstoff auch, und dabei wird eben auch, hier werden auch viele Mineralien gebraucht. Und diese Mineralien werden eben dann gerne auch von den Haaren hergeholt, wenn im Körper sonst im Stoffwechsel nicht genügend zur Verfügung stehen, dann wird eben sozusagen der Mineralstoffhaushalt der Haare aufgebraucht, nach dem Motto, die Haare sind nicht so wichtig wie das, was darunter stattfindet. Und so haben wir es eben heute mit dem Phänomen zu tun, dass wir viele Menschen, viele Männer mit wenig Haaren oder gar keinen Haaren mehr mittlerweile, es nimmt ja eindeutig zu, beobachten können. Frauen schicken die ihre Hauptenergie mehr nach unten, weil von der rein jetzt biologisch gesehen Frauen eben mehr ihr Energiehaushalt hauptsächlich hier unten haben, letztendlich natürlich unter anderem auch im Sinne von Fortpflanzung und so, haben eben Frauen ihre klassischen Übersäuerungsprobleme mehr im Unterleib und auch in den Beinen, sodass wir eben zu diesen klassischen Problemen der Frau kommen mit der Zellulite und so. Frauen bewundern oder beneiden oft die Männer über ihre schöne Haut bei den Beinen und so, sagen, ach, sowas hätte ich auch gerne. Das liegt daran, dass die Haut der Frauen vollkommen anders beschaffen ist. Das Bindegewebe hat mehr so eine Karo-Stepp-Struktur im Mikroskopischen gesehen und eine ganz andere Fähigkeit, sowohl ein- als auch auszulagern. Und bei hohem Mineralstoffverbrauch und gleichzeitig starker Einlagerung von Säuren haben eben Frauen dann eben eher ihre Problemzonen hier, während der Mann eben bei hohen Stoffwechselaktivitäten seine Problemzonen eher hier oben hat. Und so könnte man mich natürlich jetzt fragen, und das werde ich zu Recht auch immer wieder gefragt, und du machst das schon so lange und so, wie kannst du denn dann eigentlich so wenig Haare haben? Dazu kann ich euch sagen, bis ich ungefähr 14 oder 15 war, hatte ich eine dichte Mähne, die mir sonst irgendwo überall runterhingen und Haare ohne Ende. Und dann fing relativ früh schon, also schon im Gymnasium, fing an, die Haare auszugehen und schon bis zum Schluss vom Gymnasium hatte ich schon also riesengroße Geheimratsecken. Und die Haare waren, und das war eine ganze Zeit der ganz normalen Lebensweise auch. Also eine normale, säureüberschüssige Ernährungsweise, viel Milchprodukte, viel Fleisch, habe ich ja schon mal angedeutet. Und dann habe ich eben später, mit 18, habe ich die Ernährungsweise verändert, aber nicht deswegen, aus ganz anderen Gründen, aber bin eben erst in die vegane und aus Interesse einfach, in die vegane und vegetarische Ernährungsweise gegangen und habe interessanterweise damit immerhin den Haarausfall gestoppt. Aber ich habe ihn bis heute nicht wirklich, also nur partiell ist er rückwärts verlaufen. Wobei, wenn ich mal Fachleute fragte, ob sich das nochmal ändern würde oder so, dann wurde mir gesagt, das lässt sich nicht ändern, denn das wäre bei mir genetisch und das stimmt. Also sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits lässt sich über mindestens 2, wenn nicht 3 Generationen auf Abbildungen eindeutig klar zeigen, dass die Männer alle ganz, also beinahe Glatze hatten. Mein Bruder hat auch ganz wenig Haare auf dem Kopf. Und von daher bin ich sozusagen genügend genetisch vorbelastet, dass ich niemals wieder eine Tolle haben werde, was mir persönlich ehrlich gesagt völlig egal ist, weil es spart enorm Shampoo und Mühe, spart auch Kämme. Aber es ist trotzdem interessant, eben, dass mir zumindest gesagt wird, ich selber kann es nicht beobachten, aber mir wird immer wieder gesagt, dass die Haare bei mir nachwachsen würden. Und das finde ich zumindest sozusagen unter rein Säure-Basen-Gesichtspunkten, finde ich das interessant, diesen Vorgang, dass das überhaupt möglich ist, trotz einer derartig starken Belastung. Das heißt, irgendwas ist an dieser Theorie dran, wird damit gewissermaßen gezeigt. Ne?
Das ist ja bei den Völkern auch ganz unterschiedlich. Mhm. Nicht? Also ich merke das immer bei den türkischen Männern, die haben immer noch sehr volles Haar, auch ja. Im Alter.
Sind ja auch zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt eigentlich auf diese moderne Lebensweise übergegangen. Ne? Und mittlerweile sehen wir aber auch immer mehr Türken, die eben diese starken Geheimratsecken haben. Zumindest in der Großstadt wie zum Beispiel Berlin, wo man ja viele Türken sehen kann, die jetzt eben schon von jungen Jahren an auch unter großstädtischen und auch teilweise problematischen Bedingungen gelebt haben. Aber Türken haben oftmals, auch selbst wenn sie in der Stadt lebten, über lange Zeit hatten sie noch ihre heimatliche Form der Ernährung, selber die Nahrung zubereiten, selber kochen und so beibehalten. Um nur ein kleines Beispiel dazu zu nennen, in Berlin hatte man an einer Schule einen Versuch gemacht, dass man etlichen Schulkindern, Grundschule, verschiedene Gemüse und auch Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch und so unter die Nase gehalten hat bei verbundenen Augen. Und die Kinder sollten sagen, was es ist. Und es war einerseits, schlechte Nachricht, es war erschreckend, wie viele Kinder überhaupt nicht in der Lage waren, auch nur irgendetwas auseinanderzuhalten, auch nur irgendetwas. Und die Kinder, die oft gut abgeschnitten haben, waren die Türken, vor allem die türkischen Mädchen. Weil die eben zu Hause noch ihre Mutter kennen, wie die Dinge zubereitet und selber wahrscheinlich auch Hand anlegen. Und das war eben vor allem in Kreuzberger Schulen, also ganz auffälliger Befund. Also da kann man sehen, bis heute wird zum Teil, will ich damit sagen, eben noch diese traditionelle Ernährungsweise auch mehr beibehalten. Und trotzdem ist der Trend aber bereits deutlich sichtbar. Wir sind ja mehrfach in der Türkei gewesen und dort haben wir das auch beobachtet, dass das leider bereits längst passiert. Du hast dich gemeldet.
Ja, ich bemerke bei meinem Haar, ich war immer deutlich weißer. Hm.
Also guck, die Mineralisierung findet wieder statt.
Ja,
ja. Das guckt mal an, seht mal. Und seht mal jetzt, ich mache mal einen kleinen Überflieger, weil was sind die Haare von unserem Kopf auf der Erde? Das sind sozusagen die Bäume und die Pflanzen, die da wachsen. Ne? Und wir haben ja vor langer Zeit dieses Thema gehabt mit der Übersäuerung, mit dem sauren Regen und so. Heute spricht man nicht mehr davon, heute lacht man darüber, heute sagt man, haha, da hat sich die Wissenschaft aber damals gründlich geirrt, vor 25 bis 30 Jahren. Als dieser saure Regen angeblich runterfiel und so, der fiel ja runter und das war ja auch wissenschaftlich erwiesen. Nebenbei gesagt, war das ein wichtiger Faktor, der die Umweltbewegung überhaupt mit in Gang gesetzt hat, weil wir einfach zu unseren Wäldern eine enorm innige Verbindung haben und wir waren alle gemeinsam sehr, sehr in großer Sorge damals darum, dass diese Wälder verschwinden würden, als wir die ersten Fotos sahen über kahle Wälder. Und was wir aber kaum mitkriegen heute, außer man beschäftigt sich mit diesen Themen, ist, dass seit den 70er Jahren bis heute der Schwefeldioxidausstoß durch Kraftwerke um 90% gesunken ist, aufgrund von Gesetzgebungen, Großkraftfeuerungsanlagengesetz und ähnliche Dinge und auch unsere Katalysatoren an den Autos. Viele Dinge, die wir belachen, belächeln, uns darüber ärgern, sagen, es kostet nur unser Geld oder Steuerzahler, haben unterm Strich oder jetzt auch alternative Energieformen, Solarenergie, Windkraftenergie. Vieles ist im Werden noch, im Entstehen, vieles kann auch besser werden. Und trotzdem haben wir es tatsächlich geschafft, mit geballter Energie, auch politischer Energie, durch alle Parteien übrigens letztendlich, haben wir es geschafft, und nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, dass der Ausstoß von den waldschädlichen Abgasen um 90% gesenkt worden ist. Ein modernes, und jetzt bin ich bei der Kopfhaut wieder, ein modernes Problem, was wir heute immer noch haben, das ist die Überdüngung in der Landwirtschaft. Dadurch, dass wir eben eine sehr große Menge an Viehhaltung haben, Tendenz steigend, also Hühner, Schweine, Rinder und so, haben wir es eben mit immer mehr aus der Landwirtschaft entsprechenden tierischen Abfällen zu tun, das heißt also Gülle und Mist. Und wenn Gülle eben in zu großer Menge auf den Acker aufgebracht wird, dann bildet sich dort sehr viel Ammonium. Ammonium ist etwas, was den Acker übersäuert. Der Acker muss sich dagegen zur Wehr setzen. Die Bodenkrume kann das nicht ertragen, die kann das nicht aushalten und gibt Mineralien dafür her. Mineralien, wisst ihr ja, Basen. Die Ackerkrume gibt ihre Basen her, um das zu neutralisieren. Das schafft sie auch. Wenn man jetzt den pH-Zettel in Acker halten würde, würde man die Säure dort nicht mehr messen können. Aber die Ackerkrume, also der Erdboden, wo unsere Pflanzen ja drauf wachsen, auch die Pflanzen, die wir essen, wird auf diese Weise immer mineralienärmer. Also immer mehr, vor allem die Mengen Mineralien, Calcium, Kalium und Magnesium nehmen auf diese Weise ganz konkret ab. Und da die Pflanzen ja eigentlich Calcium, Kalium und Magnesium ja eigentlich bräuchten, kriegen sie jetzt weniger davon. Irgendwie kommen die Pflanzen aber trotzdem zustande. Die machen dann eher einen Notstoffwechsel. Wir kaufen diese Pflanzen, das Gemüse, oder geben sie den Tieren, und damit die das fressen. Und die Folge davon ist, dass wir letztendlich in unserem Stoffwechsel auch wieder einen Calcium-, Kalium-, Magnesiummangel haben. Das heißt also, wir haben eine mittlerweile weltweit eine zunehmende Mineralienverarmung unserer Ackerböden, die hausgemacht ist, selbstgemacht ist. Und so wie in vor 25 Jahren die Warnstimmen waren, Achtung, die Wälder sterben, wenn das so weitergeht, werden wir in den nächsten Jahren, auch zusammen mit der Diskussion um Klimawandel und so, werden wir in den nächsten Jahren eine Diskussion um die Übersäuerung der Böden zu erwarten haben. Das Problem ist zwar auch schon 25 bis 30 Jahre alt, nur es hat sich sozusagen noch keine Sensibilität dafür bisher breit gemacht. Das ist aber der Grund, warum wir wiederum auch in den Kuren eben immer wieder zwischendurch empfehlen, dass man eben irrwitzigerweise gewissermaßen diese Mineralien und auch andere Mengenelemente in sozusagen zusätzlich zuführen muss. Das ist auch der Grund, warum wir uns entschlossen haben, das Zelagon, was ihr vorhin wieder bekommen habt, eben regelmäßig zu uns zu nehmen, um gewissermaßen dieses Defizit, was idiotischerweise mittlerweile entstanden ist, dem wir uns auch überhaupt nicht mehr entziehen können eigentlich letztendlich, um dieses Defizit auf diese Weise zu einem gewissen Teil wieder eben mit biologischem Anbau gewachsenen Obst und Gemüse und Getreide und anderen Dingen, Weizengrassaft und so weiter, wieder dann eben aufzufüllen. Was dann auch dem Bindegewebe zugute kommt. Und wenn ihr an die zweite Folie nochmal zurückdenkt, natürlich auch erforderlich ist, um hier, also Mineralien brauchen wir zum Beispiel auch zur Bindung von Giften. Nicht nur einfach, damit alles basisch wird, sondern auch um Umweltgifte aller Art eben zu binden im Stoffwechsel und unschädlich zu machen. Also man sieht schnell, das sind ziemlich viele sehr komplexe Zusammenhänge im Stoffwechsel wir hatten eine wirklich zauberhafte Azidosekur gemacht im Appenzell. Und das muss ich euch erzählen, weil wir zwei Schweizerinnen dabei haben, ja. Und ich auf die Schweiz immer so stolz bin und mich so verbunden. Wie?
Zwei
Schweizerinnen, sagte ich ja. Zwei Schweizerinnen, weil wir zwei Schweizerinnen dabei haben und ich auf die Schweiz immer so stolz bin und mich so verbunden fühle dort und mich selbst wie ein halber Schweizer schon fühle. Also, da haben wir also eine zauberhafte Kur gehabt im Appenzell. Das Appenzell ist sowas von unglaublich schön, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Das ist so übertrieben schön, dass wenn man es sieht, dann will man schon gar nicht mehr glauben. Dann denkt man, das ist alles irgendwie, da hat jemand nur noch Kulisse, genau. Ne? Und wir waren in ausgerechnet auch noch in der Bilderbuchschweiz, also im Bilderbuchbereich. Also wie auch immer, und dort war so ein völlig oberbescheuerter Bauer, der ununterbrochen, beinahe Tag und Nacht, bei schönem wie bei schlechtem Wetter, fuhr der und brachte Gülle raus. So viel, dass mir heute bei der Rückerinnerung daran der permanente Güllegestank viel stärker in Erinnerung geblieben ist als die Schönheit der Schweiz dort, des Appenzells. Ja? So tief hat sich das reingesetzt, diese Gestankserinnerung. Ja? Und was der natürlich machte, war, der hatte eben viele Schweine und Rinder und hat das permanent ausgebracht, hat damit seinen Boden auch unglaublich vergiftet, aber er hat eben auf legale Art und Weise, das konnte ihm keiner verbieten, hat er sich seines Mülls, wenn man so will, letztendlich damit entledigt, entsorgt. Und bringt natürlich damit auch für, und das ist, er ist ja nicht der Einzige, nur ihn haben wir dort erlebt, ne? Bringt natürlich damit letztendlich viele biologische Systeme nach und nach immer mehr ins Kippen, nicht nur die Wasserversorgungssituation, sondern auch die Mineraliensituation. Natürlich schwappt das auch zu ihm selber irgendwann wieder über oder ist schon längst übergeschwappt, das weiß man nicht. Aber das ist sozusagen ein großes Problem, was wir überall dort haben, wo Massentierhaltung stattfindet. Massentierhaltung, jetzt gleite ich kurz vom Thema ab, aber ich komme sofort zurück. Massentierhaltung ist ja nicht nur so ein bisschen ein paar Tiere halten, so wie wir das uns vielleicht vorstellen, so ein Kuhstall mit 30 Kühen oder sowas, ja, oder wie ich das in Tirol erlebt habe, wo 12 Kühe standen. Nein, heute stehen ja zum Teil 2.000 bis 3.000 Rinder oder auch Schweine in einem Stall. Oder als wir in den USA waren und dort durch die Rinderhaltungen durchgefahren sind, Mensch, da fährt man 10 oder 15 10 bis 15 Minuten lang auf der Autobahn an solchen offenen Anlagen vorbei, wo soweit das Auge reicht, rechts und links nur Rinder in Haltungen, also nicht frei rumlaufen, sondern in so offenen Boxen, ne, rumlaufen und gehalten werden. Also das geht in die Zehntausende, die dort dicht an dicht gehalten werden. Da wächst kein Halm, kein Gras mehr, gar nichts. Wir haben einen Film, da könnt ihr es in einem Ausschnitt auch sehen. Und die machen ja auch Pipi. und messen ihren pH-Wert dabei. Und das muss ja dann hinterher trotzdem auch wieder entsorgt werden. Und das ist ja dann auch wieder Ammonium, was dann eben in die Böden gelangt. Und damit dreht sich das sozusagen alles immer wieder im Kreis. Ne? Und deswegen ist es letztendlich so, verzeiht mir, wenn ich immer wieder so hässlich bin, es ist letztendlich so, dass jeder von uns, der eben Fleisch isst, sich letztendlich irgendwo in einer langen Kette immer an diesem Prozedere auch beteiligt. Mit jedem einzelnen Kilogramm. Aber das ist also sozusagen, dass man sich auch überlegen sollte und müsste eigentlich, will ich das eigentlich überhaupt oder will ich das auch überhaupt in dieser Menge? Will ich mich so daran beteiligen? Aber da werde ich noch ein bisschen mehr zu dem, sozusagen zu dem Ressourcenverbrauch, möchte ich da noch was dazu sagen. Jetzt komme ich aber wieder zurück, wirklich zurück zum System der Grundregulation. Ist das okay? Und zwar sehen wir jetzt hier also die Basalmembran und weiter unten unter der Basalmembran sehen wir das Bindegewebe. Ich zeige jetzt noch zwei Folien oder drei und dann mache ich eine Pause. Und hier sehen wir das Bindegewebe. Das Bindegewebe, das sind hier diese gekämmten Strukturen. Das ist dieses glatt gekämmte, das ist das Unterhautbindegewebe. Dieses Wort muss man sich auf dem Munde zergehen lassen. Bindegewebe ist ein Gewebe, was verbindet. Ja, und das ist es tatsächlich zunächst einmal, weil das Bindegewebe sorgt dafür, dass der Körper, der Organismus in dieser Form bleibt. Hätte ich kein Bindegewebe, würde ich zerfließen. Dann würde ich nur noch blub sagen, ab und zu, und das wäre es dann, werde ich so ganz platt wie der Fußboden, ja, ohne Bindegewebe, ne? Oder wie ein Schluck Wasser eben. Ne? Und deswegen, dank dem Bindegewebe, halte ich mich aufrecht, aber Bindegewebe hat eben außerdem auch noch im Rahmen der Grundregulation eben die Aufgabe, ein Informationsweitertragungssystem zu sein, wie ich sagte, in Form von Hormonen, elektrisch und auch in Form von Lichtreizen. Das heißt also, unser Bindegewebe ist auch ein Informationssystem. Das heißt auch, wenn wir in diesem Bindegewebe, was ich da zeige und jetzt nicht zeige, wenn wir in diesem Bindegewebe massieren, massieren wir auch in diesem Informationsspeicher herum. Das heißt auch, wenn ich einem Menschen in seinem Informationsspeicher mit dem Röllchengriff, mit dem Wechselgriff oder mit der Acidose-Rollfalte dort herumfuhrwerke, hole ich auch Erinnerungsinhalte wieder hoch. Und das passiert durchaus immer wieder mal, dass der ein oder andere sich dann bei der Massage entweder tatsächlich oder zumindest rein gefühlsmäßig zurückerinnert daran, dass er vielleicht als Kind mal geschlagen worden ist oder sowas, weil er auf dem Rücken geschlagen worden ist oder auf dem Po und jetzt massieren wir auf dem Rücken oder auf dem Po und jetzt taucht die Erinnerung daran wieder auf. Die muss ja nicht wirklich leibhaftig als Bild oder so auftauchen, aber dieses Gefühl, so wie ich sage, Appenzell ist für mich leider der Gestank. Wie schade eigentlich, ne? Schade eigentlich, ja? Muss ich auch ändern, ich muss da wieder hin, wenn der Kerl da gerade keine Gülle ausbringt, ja. Ist so schön dort. Also, und Kindheit ist auch eigentlich auch was Schönes, ja. Also von daher, wir holen eben auch Erinnerungsinhalte heraus. Das ist auch ein ganz wichtiger Speicher, sicherlich ein Speicher, in dem ganz viele, auch sehr schöne Erinnerungen natürlich mitgespeichert werden. Und durch die Verflüssigung dieser Speicher, also wenn wir sie aus dem Gelzustand, aus dem Verfestigten, aus dem Verklebten wieder rausholen, in den Flüssigen, dann können doch diese Dinge auch wieder ins Fließen kommen. Ist ja eigentlich in sich auch wieder wunderbar, dass das passiert, aber dann ist es so wunderbar, auch so schön, wenn wir eben andere Teilnehmer in der Kur haben, wo man sich auch in Ruhe darüber unterhalten kann und einfach mal sagen kann, Mensch Jürgen, darf ich mich mit dir einfach mal zusammensetzen? Du hörst mir einfach mal nur eine halbe Stunde zu, du brauchst überhaupt gar nichts zu sagen, wirklich nicht. Nicht einmal den Mund aufmachen. Ich brauche nur einfach mal einen Zuhörer, der mir einfach mal anhört, was ich zu sagen habe. Und danach ist schon wieder gut. Dann können wir wieder auseinandergehen und können so tun, als ob es gar nicht gewesen ist. Sowas braucht man manchmal einfach. Und dann findet man bei 30 Menschen, findet man immer irgendjemand, der zu einem passt. Und dann kann man sowas einfach mal machen. Und selbst wenn die halbe Stunde gar nicht gesprochen wird, sondern man sitzt einfach nur zusammen oder geht stumm am Strand spazieren und hinterher hat man das Gefühl, oh, was für eine Erleichterung, was für eine Befreiung. Meine Stimme braucht auch bald wieder eine Befreiung, aber wie gesagt, ich mache gleich Pause. Hier Unterhautbindegewebe mit der Sonne, das ist gemein. Hier haben wir Unterhautbindegewebe. Ihr seht, dass hier ganz viele Fettzellen sind. Und diese Fettzellen haben wir unterhalb der Haut, damit die Haut schön weich und verschiebbar ist. Und auch diese Fettzellen werden wiederum von Bindegewebe dann eben zusammengehalten. Und das Ganze ist eben, wie jetzt mit der Sonne nur noch ganz blass erkennbar, eben auch stark durchblutet, so wie im Darm nämlich auch. Ganz starke Durchblutung. Und durch das helle Licht, ich mache jetzt mal hier kurz zu, dass man es vielleicht doch ein bisschen besser erkennt. Hier auch. Das ist einfach... Ich weiß, wir probieren es nochmal. Habe ich eben zum Thema Bindegewebe auch mal eine solche Aufnahme gemacht, die habe ich in Bayern gemacht. bin ich morgens rausgegangen und habe diese zauberhaften Spinnweben fotografiert, dachte ich, Mensch, das ist ein schönes Beispiel für Bindegewebe eigentlich, ja, weil ja hier auch das Gewebe sowohl verbindet, aber auch eben andere Funktionen hat. Und wir alle wissen ja, dass die Spinne irgendwo in diesem Netz drin sitzt. Die ist jetzt hier auf dem Bild nicht mit dabei. Und sie sitzt wahrscheinlich irgendwo an der Seite. Und wenn jetzt irgendwo ein, nach Pischinger ein Stichphänomen stattfindet, wusch, ist die Spinne da. Und schon sehen wir, dass das ganze Spinnennetz auch ein ganz wichtiges Informationsnetz ist. Aber nur so lange, wie es weich ist. Und deswegen muss die Spinne dann eben nach einer Weile auch ein neues bilden. Hier haben wir ein ganzes, eine ganze Hecke. Das ist eine lange gestreckte Hecke. Und die ist hier über Quadratmeter im Herbst mit Spinnennetzen überzogen gewesen. Und also zauberhaft schön, der Altweibersommer, genau, Altweibersommer, man sieht es fast so besser sogar im Moment, ja, wie diese Hecke, also riesige Strecken mit Spinnennetzen überzogen war, natürlich für die Insekten, die jetzt aus der Hecke morgens rauskommen und dann haben die das Nachsehen bei der ganzen Geschichte. So, und jetzt würde ich, bevor ich mit euch noch tiefer ins Bindegewebe einsteige, was ich Schritt um Schritt mit euch machen möchte, gerne eine kleine Pause einlegen, damit ich und damit ihr auch was trinken könnt. Willst du vorher noch schnell was sagen, fragen? Das ist eine sehr gute Frage, die man sozusagen generell im Bausch und Bogen, beantworte sie lieber jetzt vor der Pause noch, weil sonst fühlst du mich nachher zu weit weg. Das hat ganz viel mit der Erinnerung zu tun. Also einmal gibt es genetische Alterungsprogramme, trotzdem, ja. Aber es hat ganz viel mit der Erinnerung zu tun. Das heißt also, wir holen uns aus der Erinnerung heraus, hat auch mit Bindegewebe, immer wieder in den Zustand zurück von dem davor. Wir sind sozusagen, die Zellen rufen sozusagen das Skript ab, was die Vorgängerzelle hinterlassen hat und macht dann an der Stelle weiter. So darf man sich ein Stück weit vorstellen. Das heißt, zum Teil versuchen wir ja hier, diese Skripte sozusagen mal wegzuschmeißen. Ja, weg damit, du brauchst nicht immer weiter zu altern, nicht in dieser Schnelligkeit oder nicht in dieser Form. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch seine Berechtigung, weil wir wollen ja auch eine gewisse Form der Alterung und auch Weisheit haben. Also sozusagen, dass da genau das Richtige ist, jetzt die ganz kurze Antwort. Das wäre ein ganzer Vortrag, um diese Frage zu beantworten. Wir machen jetzt lieber die Pause, sonst komme ich hier auf genetische Themen zu sprechen. 10 nach. Lasst uns bitte um 20:30 weitermachen. Es geht weiter. Auf dieser Folie hier sehen wir die Fortsetzung nochmal vom Bindegewebe. Ich werde euch Stück für Stück hineinführen. Viele Strukturen kennt ihr jetzt bereits. Im obersten Bereich sehen wir nochmal hier die Basalmembran von der Haut. Dann darüber sehen wir nochmal die Hautzellen. Wir sehen auch an diesen Pfeilen hier, dass die Hautzellen miteinander kommunizieren, dass die in Kontakt stehen miteinander, wie ich das vorhin schon gesagt hatte. Dann weiter unten sehen wir hier auch noch ein Blutkapillar, ein Blutgefäß, so ein haarfeines, was eben in diesem Fall die Haut durchblutet und auch an der Kommunikation innerhalb der Zellen beteiligt ist. Dann sehen wir hier eine Nervenfaser, also eine Nervenzelle, die hineinragt in das Ganze. Und auch Schmerzen unter anderem wahrnimmt. Natürlich nicht nur Schmerzen, auch Wärme, Kälte und so. Aber unter anderem eben auch Schmerzen. Muskelfasern. Dann sehen wir hier, das ist das Wichtigste auf dieser Abbildung, dieses Gitterartige, das ist das Bindegewebe. Das Bindegewebe, von dem ich die ganze Zeit spreche. Und das, was indirekt sozusagen auch diesem Spinnennetz entspricht, was ich vorher beschrieben habe gerade. Das Bindegewebe, bei dem ich mich die ganze Zeit aufhalte. Diese Zelle hier, genau in der Mitte von der ganzen Zeichnung, das ist eine Bindegewebszelle. Eine Bindegewebszelle ist dazu da, um Bindegewebe zu produzieren. Bindegewebe ist nicht etwas, was von alleine einfach existiert. Das Hemd, was ich anhabe, besteht ja auch aus Gewebe. Und dieses Gewebe ist ja nicht fertig irgendwie vom Himmel gefallen, sondern irgendjemand hat sich hingesetzt und hat dieses Gewebe gemacht. Der Weber eigentlich vom Beruf her, ne? Der Weber hat das Gewebte gemacht. Und auch hier beim Spinnennetz ist es eben die Spinne oder der Weberknecht meinetwegen auch manchmal, ja, der das Spinnennetz dann eben macht. Und so haben wir also hier ganz wichtig lebende Zellen in unserem Körper, die das Bindegewebe permanent aufbauen, umbauen und abbauen. Das Bindegewebe in unserem Körper ist genauso lebendig und stoffwechselaktiv wie unsere Knochen. Denn auch unsere Knochen werden ständig auf und um und abgebaut. Abgebaut, umgebaut, aufgebaut, muss man eigentlich eher sagen, sodass sie eben sich immer den jeweiligen entsprechenden Anforderungen auch anpassen können. Habe ich mein Bein eine Weile im Gips, dann wird der Knochen dünner werden, weil er eben weniger gebraucht worden ist. Und ist der Gips irgendwann wieder ab und ich belaste das Bein, dann wird der Knochen eben auch wieder fester. Heute bewegen wir uns tendenziell eher alle weniger. Das heißt, die Biologie in uns erkennt, Knochen werden nicht mehr gebraucht, also kann man die Knochen schon mal dünner werden lassen. Knochen enthalten viele Mineralien. Ich zeigte ja vorhin schon, an Mineralien mangelt es uns ja immer wieder. Auch an Kalzium, wie uns ja allen bekannt ist, aber auch Magnesium und Kalium und Phosphaten. Also die Knochen brauchen das sowieso nicht so sehr. Holen wir es doch einfach dort raus, denn der Körper braucht auch an vielen, vielen anderen Stellen dringend Mineralien, unter anderem auch fürs Blut, auch fürs Herz. Alle Organe brauchen auch Mineralien. Bei dieser ganzen Kalziumgeschichte werden ja oft die Organe und das Blut vollkommen außen vor gelassen. Die Knochen sind aus Sicht des Körpers das beinahe unwichtigste überhaupt mit dem Kalzium. Das ist so an hinterster Hierarchie. Aber wir machen da zurzeit einen enormen Wind daraus, dass das Herz ständig Mineralien braucht. Wie?
Jedes Jahr unbedingt zur Messung.
Ja, hast du mal deine Mineralien im Herzen messen lassen oder im Blut? Das wäre fast viel wichtiger, das Blut.
Ich kann sie überhaupt noch nie messen lassen.
Ach so.
Ja. Also sollte. Wenn ich das ringsum höre.
Genau, ja, genau. Also die Bindegewebszellen, genau. Die Bindegewebszellen bauen ständig das Bindegewebe neu auf. Im Bindegewebe findet dann eben das statt, was ich hier die ganze Zeit dargestellt habe, bezogen auf die Übersäuerung. Das heißt, hier haben wir nochmal eine andere Darstellung von beliebigen Körperzellen. Hier habe ich es einfach mal rund gemacht und nicht eckig. Unten nochmal ein Blutgefäß und hier das Bindegewebe. Ihr seht, das Bindegewebe ist frei und durchlässig und ganz wunderbar. Wenn das Bindegewebe frei und durchlässig ist, dann haben wir es mit einem beim Kollagen-Bindegewebe mit Gewebefasern zu tun, die wunderbar schön glatt gekämmt sind. Das habt ihr jetzt auf den verschiedenen Bildern schon gesehen. Die sind zwar jetzt hier aufgrund des Präparats, was man fotografiert hat, auch schon etwas durcheinander gekommen, aber sie haben vom Grundsatz her ihre glatte, gerade Struktur. Wenn dagegen das Bindegewebe durch chronische Übersäuerung und Überfrachtung eben immer mehr beladen ist, so wie ich das hier zeige, die Zellen, die Blutgefäße und hier die Säuren und die Gifte, die Umweltgifte, die dort hineingeraten, in das Bindegewebe hinein, dann hat das zur Folge, dass die kollagenen Fasern ihrerseits immer mehr vollkommen durcheinander geraten. Sie verfilzen regelrecht. Und genau diese Verfilzung, die wir uns so vorstellen dürfen, wie auch Haare verfilzen können, ne? Diese Verfilzung ist genau das, was wir ja eben hier durch alle diese Maßnahmen, die wir machen, eben wieder in Ordnung bringen wollen. Das ist jetzt mit dem Mikroskop betrachtet. Das sehen wir nicht mit dem Auge, aber wir können es zum Teil fühlen, weil das Bindegewebe sich merkwürdig derb oder eben klebrig oder höckerig anfühlt. Wir erleben manchmal, dass wenn wir Menschen massieren, dass dann das Bindegewebe sich so rubbelig anfasst, so wie wenn man über lauter kleine Hulper rüber, so kleine Knötchen, Hulperchen oder Boppelchen oder sowas rübergehen würde. Und da können wir eben davon ausgehen, dass das Gewebe dann in einem solchen dramatischen Zustand ist. Da helfen eben die Massagen. Denkt dran, Massagen sind passive Bewegung, aber die Chirogymnastik des Yoga ist aktive Bewegung. Wandern, Spaziergänge, Schwimmen natürlich auch. Da hilft natürlich das gute Essen, selbstverständlich. Da helfen, zu dem Essen gehören auch die guten Vitamine, also die Förderung eben, dass wir auch gute, lebendige Inhaltsstoffe dazu tun. Deswegen hatte ich das Zellagon schon erwähnt. Aber dazu gehört eben auch immer wieder die Ruhe und die Entspannung. Wir sind dann also schnell wieder bei den Säulen der Azidosetherapie, weil die Ruhe und Entspannung dann natürlich dann auch dazu führt, dass wir das wieder in Ordnung bringen können. Damit sich dieses Bild nicht zu sehr einprägt, lege ich mal lieber nochmal das auf, damit man eben vor das als innere Matrix sozusagen sich auflegt, so hätte ich gerne mein Bindegewebe in diesem Zustand, möchte ich es gern wieder überführen. Das ist ja unser ganzes... Wer hat es gefragt?
Ich.
Du hast es gefragt. Das ist ja unsere ganze Übung. Also ihr kommt ja zu uns nicht als Menschen, sondern ihr kommt ja zu uns nur als ein Bündel von Bindegewebe. Und als Gel, genau. Ihr kommt ja sozusagen nur als Gel zu uns. Ne? Und wir versuchen natürlich mit aller Macht und Liebe wieder ein Sol aus euch zu machen, ja? Damit das Leben wieder fließen kann. Verzeiht diese vereinfachte Formel. Ich denke, ihr versteht, was ich meine.
Sehr gut.
Jetzt wird er wieder sauer. Genau, sieht aus wie ein Krokodil und ist trotzdem keins. Was wir hier sehen, ist nochmal eine Bindegewebzelle. Eine einzelne Zelle, die eben in der Lage ist, Bindegewebe herzustellen. Nur jetzt gucken wir hier wirklich ins Mikroskopische hinein. Das sind schon Mikrometer, winzige winzige Struktur in unserem Körper, eine lebende Zelle und das Bindegewebe. Wenn man das dann eben vergrößert, dann sieht man das hier. Und wenn man diese Struktur noch einmal vergrößert, also diese Struktur hier, dann sehen wir dann eben im Nanometerbereich, sehen wir dann eben diese sogenannten Domänen und Proteoglykane. Also das hier wäre eine Domäne und das Ganze zusammen, also langgestreckt, ist ein Proteoglykan. Und in diesen Strukturen können wir dann eben die Ablagerung von Säuren entdecken. Ist das Gewebe frei und durchlässig, dann sind diese Felder hier leer und frei, so wie das hier gezeigt wird und hier, ja. Das heißt, also hier haben wir sozusagen Kapazitäten im Körper. Wir können durchaus mal was zwischenspeichern, das ist auch in Ordnung so. Und das wird auch hier gezeigt. Hier sind diese Säureionen, also Wasserstoffionen, eingelagert. Das Problem ist nur da, dann, wenn eben diese Felder, diese Domänen immer mehr vollgepackt werden, gewissermaßen, mit immer mehr und immer mehr, dann sind die irgendwann voll. Und wenn sie voll sind, dann ist Schluss und aus. So, und da sind wir sozusagen im Drama des modernen Lebens angekommen. Wir haben vom Schöpfer diese Domänen bekommen, weil wir täglich in der Lage sein müssen, Säuren zwischenzulagern. Das Zwischenlagern von Säuren ist eine absolut alltägliche, normale, natürliche Angelegenheit. Im Verlauf eines jeden Tages- und Nachtrhythmus haben wir immer irgendwann Phasen, wo es eine stärkere Säureflut und eine stärkere Basenflut gibt. Selbst bei der mega wahnsinnig gesündesten Lebensweise. Das ist etwas ganz Natürliches, das ist so wie der Ein- und der Ausatmen. Und das darf auch so sein und deswegen hat der Schöpfer uns diese Möglichkeit gegeben, sonst wären wir nach einem Tag wieder tot. Gerade aus dem Paradies entlassen und schon tot, hätten wir nicht viel Spaß mehr an der Sache gehabt. Aber wenn wir sozusagen in diesen Rhythmen leben, auch in diesen Rhythmen der Natur, das heißt, wenn wir Phasen der Fülle haben und auch Phasen des sogenannten Mangels, die einfach jahreszeitlich bedingt, wie schon mal kurz angedeutet, sind, dann haben wir immer wieder diese Momente, wo unser Körper sich dann eben auch von solchen Überfrachtungen befreien kann. Heute haben wir das aber nicht mehr. Heute haben wir einen permanenten Füllezustand, der ist schon zu voll geworden, dieser Füllezustand. Wir kommen gar nicht mehr heraus. Die Folge davon ist, dass wir immer nur noch einlagern, 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 einlagern. Noch zu Zeiten von Renate Collier, so lange ist sie auch noch nicht tot, wir haben heute ungefähr ausgerechnet, dass sie vielleicht 2002 gestorben sein mag oder so, können wir aber nachgucken, steht irgendwo auch. Ja. Noch zu ihrer Zeit hatte sie ja festgestellt, dass in ihren Kuren auffällig viele 54-Jährige waren. Ich erinnere mich doch dran, wie sie also mehrmals in Kuren, in verschiedenen Kuren immer wieder fragte oder sagte, mal bitte alle die Hand hoch, die 54 Jahre alt sind. Ich bitte mal um das Handzeichen von allen, die 54 Jahre alt sind. Eine Hand geht hoch. Eine Hand. Ne? Und bei ihr war es jedes Mal ein Lacher, ein Gag im Raum. Die haben sich ja nicht, da sagte sie, ihr habt euch doch nicht verabredet. Ja? Wie kommt denn das? Leute, die sich gar nicht kannten vorher. Ne? Und es lag natürlich daran, dass sie vielmehr noch diese Zeit erlebt hat, wo durch den Weltkrieg sozusagen die Stoffwechsel und die Bindegewebe synchronisiert worden sind und sozusagen einen gemeinsamen Durchgang gemacht haben hin zur Überfrachtung mit Säuren und Giften. Das ist inzwischen natürlich völlig anders geworden. Das hat sich auch enorm beschleunigt. Das heißt, nach ihrer Erkenntnis nach kam auch mehr noch, also zu früheren Jahren, am Schluss hat sie natürlich gemerkt, dass auch Kinder betroffen sind. Und früher war es so, dass Kinder noch gar nicht davon betroffen sein konnten. Heute sehen wir, dass auch Jugendliche, auch Kinder, mittlerweile sehen wir, dass Neugeborene bereits hochgradige Azidose haben. Wo man sagen würde, die haben noch gar keine 54 Jahre Chance gehabt, das anzusammeln. Das ist so dramatisch. Das liegt natürlich daran, dass die ja auch übernehmen von den Eltern, dass eben auch die Ernährungsweise und auch die Lebensweise von Kindern, auch von Schulkindern eben immer problematischer wird, auch die Darmgesundheit immer schlechter ist und so. Also hat sich das enorm verschoben. Das heißt, der alte Lehrsatz von Renate Collier, es dauert 54 Jahre, bis die Domänen alle voll sind, der stimmt heute nicht mehr. Es geht heute um ein Vielfaches schneller. Wir sind auch nicht in der Lage, irgendeine Zahl zu benennen. Es gibt keine Zahl dafür. Sondern es ist eben so, es kann lange dauern, es kann kurz dauern, es braucht nie passieren. Es hängt letztendlich von dem ab, wie man selber lebt, wie man das macht, wie man das gestaltet, wie man sich bewegt, wie man sich ernährt und sicherlich auch, wie man miteinander umgeht. Weil es kommt ja nicht nur durch die Ernährung, sondern es kommt ja auch durch emotionale Dinge zustande, also auch durch emotionalen Stress zum Beispiel, der fördert ja auch die Übersäuerung. Das weiß jeder, wenn es Streit gibt oder Ärger oder Gezänk oder so, dann gibt es auch eine Übersäuerung, das ist ganz klar. Bedrohung beim Arbeitsplatz, so das Gefühl, mir wird der Teppich unter den Füßen weggezogen, schafft ja auch eine erodierende Situation, die letztendlich auch solche Dinge dann bewirkt, dass eben die Domänen nach und nach zugehen oder Angst vor der Zukunft und so. Also von daher, es gibt viele, viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und mit vielen von diesen Faktoren ist unsere Gesellschaft zurzeit auch gesättigt bis zur Oberkante, ja, sodass wir sicherlich da auch, ich sag mal, eine relativ schwere Dauerphase da durchmachen, damit umzugehen. Und trotzdem, man meistert viele von diesen Problemen, auch diese Probleme im Äußeren, leichter, wenn man hier im wahrsten Sinne des Wortes Reserven hat. Denn hier geht es nicht darum, volle Bankkonten zu haben, sondern hier ist der im Vorteil, der ein leeres Bankkonto hat, weil nämlich dann noch Platz drauf ist. Das leere Bankkonto äußert sich darin, dass man eben zwischendurch immer wieder mal Platz schafft. Ich habe auch ein paar andere hübsche Darstellungen von diesen Proteoglykanen. Hier sieht man das nochmal, wie eben diese Proteoglykane auch ganz anders aussehen können. Und immer wieder liebe ich es an dieser Stelle, weil ich mag dieses Bild so gerne, es mal einfach so hinzulegen und dann höre ich,
wie ein Blatt,
wie die Struktur von Blättern eines Baumes zum Beispiel mit seinem Äderchen. Und dann sehen wir aber schnell, wenn wir uns Blätter anschauen, auch, dass auch die Blätter von verschiedenen Bäumen, zum Beispiel von den Kastanien in Berlin, eben zurzeit auch, nicht nur in Berlin, auch ich weiß, überall ist ein Drama, sehr leiden. Und plötzlich erkennen wir, dass die Bäume an ähnlichen Strukturen, das sind ja nur die Milben, die hier drin nisten, ne? Hier haben wir immer jeweils eine Milbe, hier sind mehrere übereinander, da, jeder Kreis ist eine Milbe, da sehen wir plötzlich eben, dass die Bäume zum Teil an ganz ähnlichen Strukturen leiden, wie wir auch. Nur, dass wir das jetzt hier nicht Übersäuerung nennen würden, sondern anders nennen würden. Und dennoch, irgendetwas vom Immunsystem der Bäume ist nicht stark genug, um damit fertig zu werden. Es gibt zurzeit länger dauernde Versuche, so mal als Randbemerkung wegen der Milben ganz kurz, es gibt inzwischen länger gehende Versuche und auch Berichte, hochinteressante Berichte über Rettungsversuche von Kastanien mit Hilfe von EM, effektiven Mikroorganismen, wo es also Patenschaften gibt, wo einzelne Menschen die Patenschaft für einzelne Bäume oder Baumgrippen übernehmen, indem sie regelmäßig im Wurzelbereich mit EM bewässern und auch das Blattwerk damit besprühen. Und es gibt tatsächlich interessanterweise erste Erfolgsmeldungen sogar, dass Bäume dadurch stabiler und robuster werden, weil diese Mikroorganismen eben letztendlich das Immunsystem der Bäume stärken. Das bedeutet, jetzt nochmal zurückgegangen auf den Menschen mit den Proteoglykanen, dass eben haben wir ein möglichst freies und durchgängiges Proteoglykan, also ein freies und durchgängiges Bindegewebe, haben wir bessere Zellkommunikation. Bessere Zellkommunikation heißt auch besseres Immunsystem. Denn unser Immunsystem muss sich ja auch der Zellkommunikation bedienen. Wenn das Immunsystem sich nicht unterhalten kann über das, was Sache ist, ja, dann haben wir eben natürlich, dann macht jede Zelle für sich, was sie will. Ich möchte das mal an diesem, auch meinem kleinen Standardbeispiel nochmal gerne demonstrieren. Wir machen das hier, nein, ach, ich brauche da nicht deinen Schal, ich brauche dich komplett. Ich brauche dich als Ganze. Wir machen jetzt hier ein lang und mühsam eingeübtes Theaterstückchen. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, guck doch mal die netten Menschen an, wie sie da so sind und dich anlächeln. Wir tun jetzt mal so, als wären wir zwei Körperzellen. Und wir zwei Körperzellen, wir sind jetzt dafür zuständig, innerhalb dieses Bindegewebes oder dieses Gewebes, dieses Gewebeverband, denn immer wieder zu erneuern und zu regenerieren und zu ersetzen durch frische neue Körperzellen. Und das machen wir auch, indem wir eben sozusagen, so jeder hat so seinen Platz im Organ oder im Gewebe und wir unterhalten uns darüber. Hallo, Nachbarzelle, wie geht es dir denn so?
Ja, wie geht es dir denn?
Ah, danke der Nachfrage, aber ich habe zuerst gefragt, sag mir doch erstmal, wie es dir geht.
Mir geht es gut.
Wunderbar, mir geht es auch ausgezeichnet. Dann machen wir einfach so weiter wie bisher.
Ja, machen wir.
Wunderbar, wir machen einfach so weiter wie bisher. Und so dürfen wir uns Zell-Zell-Kommunikation vorstellen. Ja? Jetzt haben wir aber dummerweise, bleibst du hier? Jetzt haben wir aber dummerweise die Situation, dass das Bindegewebe jetzt immer mehr... Jetzt haben wir die Situation, dass das Bindegewebe immer mehr verschlackt und versäuert. Das heißt also, die Zell-Zell-Kommunikation wird immer mehr erschwert. Hallo Nachbarzelle, wie geht es dir? Wie geht es dir? Hallo Nachbarzelle, wo bist du? Warum höre ich nichts von dir? Bist du denn gar nicht mehr da? Existierst du vielleicht gar nicht mehr? oh, unter diesen Umständen muss ich anfangen, mich stärker zu teilen. Die Nachbarzelle hat natürlich genau dasselbe Problem, versucht auch mit mir Kontakt aufzunehmen, ja, fängt jetzt auch an, sich zu teilen, weil ja unsere Kommunikation untereinander gestört ist. Und schon sehen wir, wie diese gestörte Zell-Zell-Kommunikation dazu führt, dass wir uns nicht mehr abstimmen können aufeinander. Jeder macht sein eigenes Würstchen sozusagen. Und dann haben wir eben letztendlich Gewebe, was sich in die verkehrte Richtung entwickelt, woraus auch Krebs entstehen kann oder völlig irrwitzige Autoimmunerkrankungen oder andere Dinge. Ihr seht, wie wichtig dieser Zell-Zell-Kontakt ist immer wieder, dass eben die Zellen miteinander schön kommunizieren können und sich austauschen können und einfach absprechen können, was jetzt gerade getan und aber auch gelassen werden sollte. Das heißt, Immunsystem ist etwas, was assoziiert ist mit unserem gesamten Informationssystem eben auch im Organismus über das Bindegewebe.
Danke.
Ja, das können wir aber. Das können wir ja alles zu seiner Zeit. Jetzt, was kann man denn hier vielleicht noch sehen? Jetzt denkt man nicht so altertümlich wie an Natur und so, sondern denkt es mal ein bisschen technischer.
Eine Antenne.
Das sagt der Seemann, sagt das jetzt, oder wie? Ach, hier unten, du denkst, da guckst du da unten hin. Antenne, wer hat es gesagt? Antenne hast du gesagt, ja, Isabel. Also eine Antenne. An Antennen kann man auch denken. Man kann an Nadelbäume denken, an Antennen denken. Und wenn man jetzt modern denkt, könnte man auch sagen, Mensch und Kinder, das ist doch eigentlich wie Antennen, ja? Und das sage ich ja immer gerne an dieser Stelle in den Vorträgen, wer weiß? Wer weiß? Das wissen wir alles noch nicht. Wer weiß? Vielleicht findet man eines Tages heraus, dass diese Proteoglykane in unserem Körper Antennenstrukturen darstellen, mit denen unsere Antennen sogar sowas austauschen wie Funksignale oder eben auch Lichtsignale oder auch viel höher frequente Dinge wie zum Beispiel Gedankenübertragung. Denn wie kommt es denn, dass Mütter mit ihren Kindern zum Teil so unglaublich innig verbunden sind, dass sie mitkriegen. Immer wieder kriegen wir Geschichten erzählt. Mein Sohn war in Australien und bin wach geworden in dem Moment, wo er einen Unfall hatte, oder? Irgendwie solche Geschichten. Und wie kommt es, dass Ehepartner immer wieder in Kontakt miteinander sind? Menschenskinder, was ich dir immer schon sagen wollte, Bob, spricht der andere das aus, Schweinerei. Kannst du nicht noch eine Sekunde warten, bis ich es gesagt habe? Warum musst du es denn vorher sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Solche Sachen passieren doch immer wieder. Wenn man dicht und innig miteinander verbunden ist oder auch sonst das Telefon klingelt, warum rufst du denn jetzt gerade an? Gerade habe ich deine Nummer rausgesucht. Ja, was soll denn das? Ne? Also so eine Art von Gedankenübertragung, unerklärlich, reiner Zufall, versteht sich. Ne? Alles wissenschaftlich nicht nachweisbar, längst nachweisbar mittlerweile. Übrigens mit sogenannten Lügendetektoren hat man ja interessante Beobachtungen gemacht an Gummibäumen und so Geschichten. Ja? Kennt ihr diese Experimente? Also das muss ich euch ganz kurz erzählen. Also, wie heißt er? Rupert Sheldrake heißt er, glaube ich. Ne? Der hat doch auch beim CIA oder beim FBI, weiß ich nicht, gearbeitet. Und da hatten sie unter anderem Lügendetektoren. Wie funktionieren die? Die messen im Grunde genommen einfach nur den elektrischen Hautwiderstand. Und wenn jemand lügt, fängt er an zu schwitzen. Und beim Schwitzen verändert sich der Hautwiderstand. Also schlägt die Nadel aus, bums, ist man schon geliefert. Ne? Und als er sich mal abends gelangweilt hat, hat er eben zu Hause beim Bierchen oder bei einer Zigarette, keine Ahnung, weiß ich nicht, hat er eben den Lügendetektor einfach an seinen Gummibaum angeschlossen. Und dann hat er eben gesagt, so Gummi, hat er sich gedacht, so und jetzt halte ich mal mein Feuerzeug an den Gummibaum ran. Und die für ihn völlig überraschende Beobachtung war die, dass der Lügendetektor bereits ausschlug, als er die Idee hatte, das Feuerzeug an den Gummibaum ranzuhalten. Also nicht als er es tat, sondern als er daran dachte, es zu tun. Und das Experiment hat er dann immer weiter und weiter ausgebaut, bis er die Entfernung zwischen seinem Gummibaum und sich selber immer mehr vergrößerte. Das war dann also bei ihm irgendwann, dass er auf der anderen Seite vom Globus so ungefähr war. Also Tausende oder Zehntausende von Kilometern. Und es funktionierte immer noch. Und er konnte das ja zeitlich abstimmen, ne? Uhrzeit, und einfach mal einen Gedanken an den Gummibaum verschwendet zu Hause. Und diese Experimente wurden fort und fort geführt mit verschiedensten Konstruktionen. Aber ein Mensch ist natürlich nicht so leicht als Messgegenstand geeignet wie ein ortsstabiler Gummibaum. Und damit konnte man eben nachweisen, das ist auch unangefochten bis heute, dass eben bestimmte Gedankenformationen von uns durch nichts, durch keinen Globus, durch keine Materie gehalten werden können und an einem bestimmten Zielort auch ankommen. Das heißt, also, wenn jetzt zu Hause an euren Gummibaum oder an euren Farn oder eure Zimmerlinde denkt oder so, dann freut die sich möglicherweise und sagt sich, hallo, ach, das ist ja nett, dass du an mich, an mich denkst. Und ich denke jetzt gerade an unseren wunderschönen Kaktus, der blüht wahrscheinlich jetzt gerade zu Hause mit so tollen langen Blüten. Ich habe die letzte Blüte gefilmt, weil der blüht nur alle Jubeljahre mal. Und wir hatten uns gedacht, wahrscheinlich hat er seine dritte Blüte, während wir gerade hier sind. An den denke ich jetzt einfach gerade mal. Huhu, wie geht's dir? Kann man sich fragen, wie funktioniert denn das? Wer weiß, wir wissen es nicht. Vielleicht funktioniert es auch darüber. Jetzt stellt euch vor, diese Proteoglykane sind verschmutzt, verdreckt, versifft, verklebt, vergelt. Ja? Mein Gott, was wird da draus? Da kommt doch nichts mehr an. Ist doch alles nur ein einziger... Na eben, genau, was? Ja, Müllhaufen, genau, wie sowas, ne? Richtig. Also, von daher, das sind also unsere Antennen gewissermaßen und deswegen machen wir hier in der Kur gewissermaßen Antennenputzen. Das ist eigentlich nichts anderes, was wir machen. Wir machen Antennenputzen, ja. Hier, das habe ich jetzt überschlagen, das darf ich auf keinen Fall machen. Jetzt habe ich ja hier diese Proteoglykane gezeigt, da muss auch dieses Lieblingsbild von mir unbedingt auch gezeigt werden. Hier sehen wir also auch ein Proteoglykan. Ein Proteoglykan. Das hat hier unten dann seinen... Ja, ihr seid gut. Ihr seid echt gut. Ihr seid echt gut. Der größte Fluss der Welt. Amazonien, ne? Das ist der Amazonas. Das ist der Amazonas. Bild des Monats. In der Wissenschaftszeitung. Das mit Spezial, also Effekten und so weiter aufgearbeitet. Die Verästelung des größten Flusses der Welt, ja, wie der letztendlich dann hier in den Atlantik fließt dort. Und wieder, das ist doch wirklich genau die gleiche Struktur wieder, wie die Proteoglykane und wie die Blätter. Und auch wie die Antennen auf den Dächern, ne, von den Handymasten oder Fernsehen und so. Ne. Immer wieder die gleiche Formstruktur, die wir dort vorfinden können. Na toll, ja, finde ich auch. Nee, Spektrum der Wissenschaften. Dieses Bild habe ich noch nicht gezeigt hier, das würde ich gerne noch machen. Das ist hier eine Bindegewebszelle, wie wir sie jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Und diese Bindegewebszelle entlässt eben regelmäßig hier auch Grundsubstanz, ne? System der Grundregulation und Proteoglykane, entlässt auch kollagene Mikrofibrillen. Das bedeutet also, hier können wir dann erkennen, wie die Bindegewebszelle eben aus diesen Strukturen gemeinsam dann eben das Bindegewebe ständig erneuert, das Bindegewebe ständig aufbaut und natürlich dann auch abbaut. Wir können also sehen, eine solche Zelle, ein unglaublich stoffwechselaktives und lebendiges Gewebe, die das ständig macht und erneuert dann. Ne? Jetzt kommen aber noch ganz erstaunliche Bilder hier, wie ich finde. Die überschlage ich jetzt einfach mal alle hier. Wir sehen hier elektronenmikroskopische Aufnahmen, wie sie in München gemacht worden sind. Vor jetzt gar nicht allzu langer Zeit. Und hier kann man sehen, dass wenn man in die Gewebsstrukturen mit einer anderen Auflösungsverhalten, nämlich mit polarisiertem Licht, hineingeht, dann kann man überall Kristalle sehen. Und wenn man ein Weilchen drauf schaut, immer so Dreiecke, ne, dann sieht man ja hier die großen Dreiecke, ja, und dann sieht man hier die kleinen Dreiecke und in den kleinen Dreiecken sieht man wieder kleine Dreiecke. Und es wiederholt sich immer wieder und immer wieder, wie so ein Puzzlekasten beinahe. Ja? Das war insofern auch eine ganz aufregende Beobachtung, die man gemacht hatte. Wie gesagt, jetzt erst vor relativ kurz hat. Ja, genau, wenn man noch, du meinst jetzt so jetzt, ne? Wenn man hat dann wieder, ne? Ja, genau. Also das ist sozusagen das, was sich auch nochmal in unserem Körper überall, in allen Strukturen widerspiegelt. Und worauf es hier eigentlich vor allen Dingen ankommt, sind diese Abstände hier, diese Ritzen sozusagen, ja, diese Lücken. Weil wenn diese Lücken nämlich groß sind, dann passiert Folgendes, dass hier eben auch Übersäuerung, aber auch Krankheitserreger, auch Borrelien zum Beispiel, eben leichter eindringen können. Uneinheitliche Front begünstigt das Eindringen von Erregern. Hier in dieser Studie ging es aber um die Erreger. Aber es begünstigt eben auch das Eindringen von anderen unerwünschten Strukturen, wie zum Beispiel auch der Übersäuerung. Wenn das Gewebe dagegen eben geglättet wird und nicht angreifbar ist, dann haben wir eben alle diese Probleme nicht. Ne, denkt einfach nochmal kurz zurück an diese beiden Folien, die wir hier hatten. Das heißt also, das Bindegewebe, was eben glatt und gekämmt ist, das ist sozusagen stabiler, unangreifbarer, sicherer gewissermaßen, im Gegensatz zu dem gekräuselten Gewebe, was natürlich viel gefährdeter ist, eben immer wieder auch angegriffen zu werden. Wir haben also hier die diese beiden Darstellungen, die es nochmal zeigen, oder dann in ganz groß nochmal, ist nochmal dargestellt, eben hier krankhafte, aufgeschwollene Gewebeabmessungen, Moleküle in geometrischer Unordnung und eben diese ganzen Zwischenräume dazwischen in übertriebener Form dargestellt, um es deutlicher zu machen. Wie gesagt, in dem Zusammenhang jetzt, wo Krankheitserreger dort rein können. Was vom Grundsatz her bedeutet übrigens, dass ein Mensch, der seinen Säure-Basen-Haushalt gut in Ordnung hält, auch weniger krank wird. Und wenn man krank wird, dann ist der Krankheitsverlauf auch kürzer. Ich meine, ich habe natürlich jetzt vielleicht ein bisschen den Nachteil, dass ich mich jetzt nicht genügend schone, wie ich das vielleicht eigentlich tun sollte, gerade im Moment, weil ich auch gerne diesen Vortrag halten möchte. Luise fragte mich, willst du es heute überhaupt machen? Ich habe gesagt, ich möchte es auf jeden Fall machen. Ich bin einfach heiß da drauf. Ja. Ich will euch das sagen. Ja. Da habe ich mich nicht abhalten lassen. Aber ich kenne es ansonsten von mir mittlerweile so, wenn ich mal krank werde und auch Luise, dann geht es bums ganz schnell. Ne? Kaum krank, schon gleich wieder gesund. Das zieht sich eben so, wie wir bei dir auch, du kennst das auch, nur dass sich das eben nicht lange hinzieht. Hier haben wir dann sozusagen nochmal den optimalen Zustand der Moleküle zueinander, keine Zwischenräume, gesundes und elastisches Gewebe dann eben. Ne? Wir haben dann immer wieder von Zeit zu Zeit auch Teilnehmer, die uns freundlicherweise Fotos schicken, wie es ihnen denn mit der Azidosekur geht. Und da sehen wir eben hier, das waren, ich weiß jetzt nicht mehr richtig ihren Namen, aber die waren mal irgendwann bei uns in Berlin gewesen, haben uns so wunderschöne Fotos mitgebracht. Und dann habe ich sie gefragt, darf ich denn daraus auch eine Folie machen eventuell? Und dann müsst ihr euch mal gucken, was aus ihnen geworden ist. Ja? Nach der zweiten Kur, wie? Man sieht es kaum. Es sieht trotzdem schön aus, auch wenn man es schwer erkennen kann. Ein bisschen blass, es liegt natürlich. Könnte ja Kurt und Mara. Sieht aus wie Kurt, ne? Und seine Freundin. Margot. Die beiden sind das, Mensch. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich finde das so toll, ja? Klasse. Ich zeige das jetzt in jeder Kur mittlerweile, eure Fotos. Mit freundlicher Genehmigung. Wir waren auch vorher lustig. Guckt euch das an, ne? Das ist wirklich der. Also lustig waren sie schon vorher, das kann ich bestätigen. Ne? Also Kurt hat mir das alles so gestaltet, mitsamt dem Text. Ne? Aber lustig waren sie schon vorher, das stimmt absolut. Und das natürlich vorher wussten sie ja nicht, dass sie so ein Foto brauchen. Das ist ja eine Zufallsaufnahme von irgendwoher. Aber Menschenskinder, was aus euch geworden ist, ist eine solche Riesenfreude, ja, immer wieder für uns. Aber in Soyert lebt es sich viel leichter. Genau, das Leben macht weiterhin großen Spaß. Ne? Naja, und hier. Schön, ne? Ja, es ist auch so. Das ist auch so nochmal sehr farbenfroh, da kann man es nochmal sehen. Was sind die Folgen der Übersäuerung? Die Folgen der Übersäuerung sind natürlich die, dass die Zähne sich entmineralisieren und auch der Knochen entkalkt. Diese Sachen gehören im Grunde genommen ganz eng zusammen. Entmineralisierung, Knochenentkalkung, Faltenbildung und Bindegewebsschwäche. Ich möchte das gerne nochmal kurz ohne Folie klarer machen. Ich habe ja eben schon ein bisschen diverse Male was über die Mineralien gesagt. Ich habe was gesagt über die Entmineralisierung der Böden, durch Ammonium zum Beispiel, durch den Bewegungsmangel, Mineralienmangel in den Knochen. Wir reduzieren, wie eben schon erwähnt, die Mineralstoffe immer gerne auf die Knochen. Hast du dann gesagt, einmal im Jahr Knochendichtemessung, was für ein Wahnsinn. Aber dass eben unser Körper an vielen anderen Stellen auch ganz dringend Mineralien brauchen, übersehen wir dabei. Ich hatte das Herz vorhin erwähnt, das Herz braucht Kalium. Ohne Kalium kann das Herz überhaupt nicht schlagen. Und wenn Kaliummangel herrscht, dann kriegt es seine Kraft nicht mehr zustande. Wird aber kaum beachtet, wenn das Herz irgendwo mal nicht genügend schlagen kann, dann gibt man eben Medikamente, damit das Herz eben wieder mehr, weiß ich, stärker schlägt, langsamer schlägt, reguliert wird mit Beta-Blockern oder irgendwas auch immer. Auf jeden Fall, man tut eben irgendetwas unterm Strich, um das Herz sozusagen mit Gewalt und medikamentös wieder in die Reihe zu kriegen. Aber das Herz kann nicht, weil im Grunde ein wichtiges Mineral fehlt, um die Kraft überhaupt aufzubringen. Unsere Knochen brauchen auch Calcium. Unsere Knochen brauchen Calcium, damit sie Kraft aufbringen können. Das weiß beinahe niemand, dass Calcium ein Kraftverstärker um das 1000-fache ist. Das heißt, die Muskelkraft, die wir entwickeln können, ohne Kalzium, ist tausendfach geringer als die mit Kalzium. Tausendfach weniger heißt, unser Muskel hat überhaupt keine Kraft, ne? Im Klartext, ja. Das heißt, erst mit Hilfe von Kalzium kriegen wir so eine Meisterleistung, wie zum Beispiel einen solchen Hocker so in die Luft zu heben. Ja. Das ist eine Kalziumleistung, ja. Ohne den geht das nicht. Aber wir denken immer, wie gesagt, beim Kalzium an die Knochen. Und auch das Magnesium brauchen wir, denn ich habe den Hocker wieder abgestellt. Und den Hocker abstellen kann ich nur dank Magnesium. Denn Magnesium brauchen wir, dass der Muskel auch wieder loslassen kann, sich auch wieder entspannen kann. So sind Magnesium und Kalzium zwei ganz wichtige Gegenspieler oder Miteinanderspieler, die dafür sorgen, immer für Anspannung, Entspannung, Anspannung. Jedes Mal, wie ich so mache, ist immer Kalzium und Magnesium mit im Spiel. Ja? Und hier noch Kalium. Und wenn jetzt da so ein Knochen kommt und sagt, Mensch Leute, ich brauche mal ein bisschen Kalzium. Der Knochen ist hier bei der Knochendichtemessung schlecht aufgefallen oder sowas, ja, hat ein schlechtes Bild abgegeben, ja. Dann sagt sich die Muskulatur, also du blöder Knochen, ja, du wirst sowieso mit dem Auto rumkutschiert, du benutzt den Fahrstuhl, du hast ein Bügeleisen und eine Küchenmaschine und zu Hause liegst du auch nur auf dem Kanapee und bedienst die Fernbedienung, anstatt wenigstens aufzustehen und wenigstens bis zum Fernseher hinzulaufen. Du brauchst überhaupt gar kein Kalzium. Aber ich brauche es trotzdem weiterhin. Wir brauchen es auch fürs Immunsystem und für die Blutgerinnung und für viele andere Dinge auch. Das heißt, dort wird das Kalzium abgerufen und auch verwendet. Und der Knochen ist einfach nur so ein Reserveorgan, so ein Speicherorgan, wo das dann eben mal eingelagert und ausgelagert werden kann. Das heißt, die Knochendichtemessung ist sozusagen an hinterster Stelle. Und Menschen, die diese Kur gemacht haben, haben uns ja ihre Knochendichtemessung geschickt. Und daran konnten wir ja ablesen. Nee, brauchst du nicht sagen, weil du das Wort erwähnt hast vorhin. Und in der ersten Reihe ist man immer in Gefahr, mit ins Geschehen eingebunden zu werden. Ne? Nur die erste Reihe natürlich. Ne? Also den Kopf ins Maul des Löwen halten zu müssen. Also wir hatten schon Patienten dabei, uns die knochendichte Messungswerte geschickt haben, ne? Jährlich. Und da konnten wir sogar sehr schön sehen, ich hatte früher Folien sogar dazu gemacht, wie eben die Knochendichte-Messung immer schlechtere Ergebnisse ergab und nach der Azidosekur oder den Kuren auch bessere Ergebnisse. Das heißt, die Knochen wurden wieder stabiler, wieder fester durch eben gute Ernährung, durch eben mehr Bewegung, aber eben auch durch das Weglassen der Milchprodukte. Über die Milch spreche ich ja noch gesondert. Die Milch gilt ja immer so, also kalziumreich. Ne? Weglassen der Milchprodukte macht die Knochen fester und stabiler als eben das Weiteraufnehmen der Milchprodukte. Alle, die Kur schon kennen, die wissen das bereits. Und die sie noch nicht kennen, für die ist es eine große Überraschung, warum denn gerade die Milchprodukte so einen Effekt haben sollen. Gleich, ich will es an der Stelle auch gleich verraten, Milch enthält tierische Eiweiße. Tierische Eiweiße übersäuern den Körper. Diese Übersäuerung muss gepuffert werden. Das Puffern machen wir mit Mineralien. Und schon sind die Mineralien aus der Milch nämlich hops. Und werden gebraucht fürs Puffern der Säuren, die man gerade reintransportiert hat. Das ist die kürzeste Form, um zu sagen, warum Milchprodukte Unfug sind zur Verkalkung oder Verkalzifizierung der Knochen. Oder man kann es auch anders sagen, noch einfacher kann man sagen, wenn Milchprodukte dazu dienen würden, dass wir keine Osteoporose haben, dürfte es in Deutschland keinen Menschen mit Osteoporose geben. Denn wir sind ein Musterland im Konsum von Milchprodukten, außerdem sehr preiswert zurzeit, furchtbar preiswert, viel zu preiswert. Das heißt also, wir haben sie in so Hülle und Fülle, die Milch, zur Verfügung und die Milchprodukte, dass die Osteoporose ein Fremdwort sein müsste für uns. Tatsächlich ist es aber so, dass umso mehr Milchprodukte in einem Land konsumiert werden, desto mehr Osteoporose gibt es dort und umso weniger Milchprodukte konsumiert werden oder gar keine, umso weniger Osteoporose gibt es. Das sind Statistiken, die laufen, allein schon in Europa laufen diese Zahlen miteinander.
Ich habe eine Freundin, die sich seit gut 20 Jahren so wie ihr ernährt. Osteoporose. Mhm.
Das kann ich natürlich so nicht sagen, weil ich sonst über ihr Leben nichts weiß und so. Ja. Da gibt es natürlich jetzt keine fertige und keine Standardantwort. Das Interessante aber vielleicht trotzdem als Nebenhinweis, ich weiß nicht, ob das in diesem Fall weiterhilft, aber diese eine von den Frauen, die ihre Osteoporose hat regelmäßig messen lassen, hatte festgestellt, dass es nach der Kur über Jahre eine Verbesserung gab. Dann wurde ihr Vater zu einem schweren Pflegefall. Und dann konnte sie bei den weiteren Messungen feststellen, dass ihre Knochendichte wieder abgenommen hat, weil sie eben, und das hatte sie auch dazu geschrieben, ne? Das hatte für sie einen enormen körperlichen und emotionalen Stress bedeutet, Und das soll jetzt nicht zu deiner Freundin, weil die kenne ich ja nicht, da weiß ich nichts. Aber da können wir eben, konnten wir alle gemeinsam eben sehen, da hat der Organismus eben andere Prioritäten gesetzt. Die Priorität waren jetzt nicht die starken, kalziumreichen Knochen, sondern die Prioritäten lagen jetzt ganz woanders, nämlich dass zum Beispiel andere Dinge im Körper, eben die auch Kalzium brauchen und Phosphat und so, dass die eben weiter abgearbeitet werden können. Also was man daran immer wieder sehen kann, ist, dass die Knochen eigentlich, hier sind wir bei den Knochen gerade, ne, dass die Knochen eben ein Kalziumreserveorgan sind. Die Entmineralisierung der Zähne, also der Karies, ist eigentlich die Osteoporose des Kindes. Denn das Kind, was lauter Löcher in den Zahn kriegt, benutzt ja auch die Mineralien aus den Zähnen, um die Säuren zu puffern. Zum Beispiel die Säuren über den vielen Zucker oder ähnliches oder Erfrischungsgetränke. Oder eben später im Leben dann über die Osteoporose. Wobei die Osteoporose ja heute keine Erkrankung mehr ist der alten Frau, sondern heute ist es eine Erkrankung aller Gesellschaftsschichten, auch bis hin zu Jugendlichen und Kindern. Mittlerweile haben ja viele Kinder, Jungs wie Mädchen, hochgradige Osteoporose, wie seit etlichen Jahren nachgewiesen wird mit großem Drama, zum ersten Mal von der Charité in Berlin vor mehreren Jahren. Die Faltenbildung der Haut hat ebenfalls etwas mit der Entmineralisierung zu tun und die Bindegewebsschwäche auch. Deswegen sagte ich, diese vier Sachen gehören im Grunde genommen zusammen. Wenn jetzt die Sonne endlich mal weggehen würde, würde ich doch sehr gerne immer noch diesen kleinen Film zeigen hier zum Thema Gefäß- und Organschäden, den ich da die ganze Zeit vorbereitet habe. Aber bei dieser Helligkeit werden wir nichts sehen können. Das heißt, dann muss ich den auch ein andermal mitzeigen. So 2-3-Minuten-Film ist das nur. Dann haben wir hier also auch Übersäuerung. Gelenkveränderung hatte ich schon vielfach genannt. Arthrose, Arthritis, Arthrose, Rheuma und so. Eine allgemein erhöhte Entzündungsbereitschaft, also immer wieder erkrankt, nie richtig gesund. Und dann das Thema mit der Milchsäure habe ich schon erwähnt und dass bei immer zunehmender Milchsäure im Gewebe die Schmerzen gefördert werden, das hatte ich auch bereits gesagt. Das heißt, das sogenannte seelische Sauerwerden geht dann damit einher. Also eben genau dieses Gefühl, was du ja so hübsch beschrieben hattest in der Runde, ich sage jetzt einfach mal hübsch, aber was du ja beschrieben hattest, war ja eben nicht hübsch, aber dieses Gefühl, wie es ist mir eine Laus über die Leber gelaufen, eben auch dieses seelische Sauersein oder eben so hochempfindlich zu reagieren auf viele Dinge, die einen umgeben, das ist ebenfalls etwas, was mit der Übersäuerung zu tun hat. Also wir sehen immer wieder, dass Menschen, ich erwähnte es bereits, sie werden durch die Kur nachträglich irgendwann einfach netter. Es lässt sich nicht ändern, es lässt sich schwer aufhalten. Man muss es in Kauf nehmen, es gehört sozusagen zum Beipackzettel. Ja? Und das Paradebeispiel dafür nannte uns mal eine Frau, die sagte, komisch, nach der Kur sind meine Kollegen netter geworden. Nicht wahr? Und sie hat es sozusagen genau auf den Punkt gebracht. Sie ist selber netter geworden und dadurch haben die Kollegen es besser mit ihr ausgehalten. Und wir sind einfach dann nach und nach netter geworden zu ihr. Die Kollegen waren wahrscheinlich von vorher nett. Und sie konnte es aber nicht wahrnehmen und hat eben ihre Arbeitsatmosphäre vergiftet. Also hat man Abstand gehalten von ihr. Und hinterher war sie eine ganz andere geworden. Und das ist sozusagen so, das fällt mir wieder ein, aber in unglaublich vielen Variationen hören wir das also immer wieder. Detlef, könntest du vielleicht zunächst einmal versuchen, Luise zu finden, weil die wollte nämlich eigentlich noch mit euch sprechen und die bräuchte ich jetzt dann eigentlich auch, weil ich mich am Ende bin. Also hoffen wir einfach mal, dass sie im Zimmer ist. Und genau, wir können an der Stelle einschließen. Genau.